Ja, und da ist er wirklich in the house drinne. Es ist Dienstag und gestern waren wir in the house drinne von The Run. Also da waren wir bei der Webshow. Deswegen haben wir heute gesagt, machen wir heute den Podcast, nicht gestern den Podcast. Und der letzte Podcast, da ist irgendjemand zwischendurch technisch rausgegangen und hat sich rausgewählt, habe ich nicht mitgekriegt, hat sich dann wieder eingewählt und dadurch war seine Tonspur weg. Also, der Jets-Fan, also der kam trotzdem zu Wort. Aber ist egal. So, ich mache jetzt mit den Jungs allen nochmal eine Einzelfolge, denn gewonnen ist gewonnen und Ehrenschulden, also Wettschulden sind Ehrenschulden. So, und jetzt ist er da, der Mann, der mit mir und mit der romantische Roman am Freitag, also am 1.1. Sozusagen nicht ausnüchtert, sondern wir gucken ein großartiges Footballspiel, denn wir machen zusammen Yes College und zwar Alabama gegen Notre Dame. Mike Stiefelhagen, der Netman, guten Tag.
Guess who's back? Back again.
Shady's back, Shady's ja, back,
Shady's Carsten. Back. Finde ich großartig, dass du das anbietest mit der Extra-Folge mit den Jungs. Also ich habe es mir angehört. Vielen lieben Dank erstmal für den Einsatz an die drei Jungs, aber auch an dich. Habt ihr großartig gemacht, dass dann eine Tonspur so ein bisschen verkackt. Das kann natürlich immer passieren, wenn man es erstmal miteinander aufnimmt. Technisch hatten wir auch schon mal ein paar Fehler drin. Das passiert. Trotzdem Entschuldigung an die Community. Die meisten haben es trotzdem sehr, sehr gefeiert. Also es gab sehr, sehr viel positives Feedback für die Jungs, aber auch für die Aktion.
Die waren großartig. Die haben, ja. Mit denen hat es richtig Spaß gemacht. Die waren drin im Thema, alles gut. Klar, du, kann passieren. Hätte ich ihm sagen sollen, wenn du rausfliegst, nicht wieder, also neu einwählen, sondern refresh. Und dann, so, dadurch hatte er sozusagen zwei Tonspuren und das hat, der Rechner hat, also das Programm, über das wir aufnehmen, hat gesagt, verstehe ich nicht.
Ja, so. Es ist blöd gelaufen.
Ist egal.
So. Aber ey, es war richtig schön, dich mal wieder in der Webshow begrüßen zu können. Es war wieder ein bisschen anderes Gefühl als hier im Podcast, weil das ja immer noch ein bisschen andere Art von des Aufnehmens oder des Produzierens ist.
Da müssen wir seriös sein. Also ja, zumindest uns im benehmen. Ansatz.
Wir müssen uns benehmen auf jeden Fall. Jetzt können wir die Sau rauslassen. Jetzt können wir machen, was wir wollen.
Brüste. Ich wollte das gestern die ganze Zeit, das war so ein Reflex.
Penis.
Ich habe mir gestern gesagt, ich sage, oh, ich will nichts, nicht über die Stränge schlagen, nicht über die Stränge schlagen. So, ich habe mich sehr zusammengerissen, aber dafür war es war sehr rund. Auch wenn ich jetzt schon wieder irgendwie bei Facebook Scheiße fressen muss, das ist immer sehr lustig, ich mag das.
Wieso bist du überhaupt noch bei Facebook?
Geh weg von Facebook. Der hat rangeschrieben, also wir haben uns ja über Equanimous St. Brown unterhalten.
Ja.
Und ich habe das einfach so gesehen, wie ich es als Coach sehe, also als Mensch, der auch mit Spielern arbeitet, die jung sind, die manchmal verletzt sind, die zurückkommen. Und dann schreibt ran, ja, unser Experte, und dann gibt es, das ist kein Experte, das ist ein Idiot.
Ich habe auch bei Twitter gelesen, irgendeiner meinte, der kann moderieren, aber soll keinen Sport machen.
Ja.
Das sind, gibt auch Hater bei mir, bei dir wahrscheinlich ein paar mehr,
weil du Pass auf, das Geilste, pass auf, das Geilste. Also den geilsten Kommentar. Ich bin mit Roman, also da haben wir tatsächlich sogar die Corona-Regeln vergessen und standen zu dicht, weil ich musste so lachen, ich musste mich beim Anlehnen. Ich habe einen Lachflash gekriegt. Kennst du so Typen, die aussehen im Anzug, als hätten sie den von Tante Erna vor 10 Jahren geschenkt gekriegt, sind ziemlich aus dem Leim gegangen körperlich, also eigentlich musst du damit rechnen, dass er dich mit dem Knopf erschießt, und die in diesem Anzug einfach aussehen wie bestellt und nicht abgeholt. Kennst du so, die laufen ganz oft durch die Stadt, so mit schlechten Schuhen und so, kennst du, ne?
Ich weiß ja nicht, in welchem Viertel du wohnst, Carsten, aber
doch, die laufen, so einen sieht man doch irgendwo mal, also immer irgendwo, so.
Und der hat einen Kommentar geschrieben.
Aber den geilsten Kommentar. Da war Feierabend bei mir. Carsten und Roman sehen in ihren Anzügen aus wie die billigen Chauffeure an amerikanischen Flughäfen. Dann haben wir uns das Foto von dem Typen angeguckt und sein Profilbild ist er im Anzug. Es war Feierabend. Es war echt Feierabend.
Lass uns hier nicht mit Hass reinschauen. Ich fand, ihr seid Schnieke aus.
Hat ja nichts mit Hass zu tun. Ich find's ja witzig. Also ich habe ja Spaß daran.
Weil das ist ja immer auch eine Geschmackssache. Ich fand, ihr seid super aus. Ihr habt das auch toll gemacht. Ich freue mich. Ist es eigentlich unsere erste, abgesehen von der Countdown, erste
Sendung
als Dreier gespannt?
Ja.
Hui. Da wird's, also gibt's Konfetti, da freue ich mich.
Das wird, Konfetti. Das Problem ist, wir müssen das Konfetti wieder wegfegen. Also ich habe mal den Gag angeboten. Es gab mal früher so einen Comedian, der hat immer gesagt Stimmung und hat dann immer in die Tasche gegriffen und Konfetti hochgeworfen.
Bitte mach das einmal.
Das Problem ist, Alter, Moment.
Carsten, hört ja keiner zu, komm.
Das machen wir jetzt kurz. Warte mal, Amazon.de, Konfetti bestellen, warte. Ich hasse ja eigentlich Amazon, aber geht ja nicht anders. Konfetti-Kanone, das ist falsch. Konfetti, hier, welche Farbe wollen wir denn für die Sendung haben?
Überrasch mich.
Wir haben rosa.
Schön.
Happy Birthday. Oh, hier, Konfetti 50 Gramm mehrfarbig. Gekauft.
Jawohl, okay.
So, warte. Ja. Donnerstag, ja, kommt Donnerstag an. Zack, in den Einkaufswagen.
Unser heutiger Nett mit Mike Stieflang. Stimmung!
Ja.
Ja. Das kann ich nicht toppen. Also, wie soll ich...
Die werden uns hassen. Das musst du ja wegfegen. Ich feg selber weg. Versprochen, ja, jetzt.
Hier von mir
jetzt aus, kaufen, warte. Jetzt kaufen. Zusammenfassung der Bestellung. Ja, ja, hier, komm. Ist egal. Kaufen.
Ja, du musst doch eh gut drauf sein nach dem Spieltag, oder?
50 Gramm. 50 Gramm Konfetti. Weißt du, was das für ein Beutel ist?
Scheiße.
Wichtig ist nur, Notiz jetzt schon an mich selber, eine Tüte um die Tüte machen, wenn ich es in meine Tasche tue. Weil geht das in der Tasche auf, sehe ich aus wie der Clown von Roncalli. So, okay, jetzt haben wir also schon mal alles
aber
geplant,
alle mal
was wir...
Nick ja? In das Ohr, 1.1., ja, also ihr könnt gerne ja. Silvester feiern, wie ihr wollt, von mir aus mit Hangover, was weiß ich, aber am nächsten Abend, 21:45 Uhr, ProSieben Max einschalten, dann geht's los mit College Football und Carsten und ich, wir freuen uns sehr, mit Roman dann euch da begrüßen zu können im ersten Spiel.
Das wird großartig.
Macht doch gerne mit, ne? Hashtag RunCollege. Ich brauche euch bei Twitter, um den besten Content zu zeigen. Ich würde gerne Leute aus unserer Community
da. Es ist Alabama gegen Notre Dame. Also da könnt ihr auf jeden Fall mitfeiern. Zeigt uns mal, und das meine ich jetzt ernst, zeigt uns mal, habt ihr Alabama Merch? Habt ihr, also ja, ich habe ja noch Notre Dame Sachen von 1820.
Essen geht ja immer. Was esst ihr denn am 1.1.? Gibt's da, weil jeder wird doch irgendwie kaputt auf der Couch hängen oder so. Bestellt ihr da? Macht ihr selber was? Also das
wir machen Raclette hier am 31.
Geil. Geil.
Ja, Raclette zu zweit mit Hund. Wird super.
Raclette ist Raclette.
Danach oder? Wird geknallt.
Okay, stopp, das hast du gesagt. Aber Raclette ist ja Raclette. Das
ja, Tischfeuerwerk natürlich. Was denkst du jetzt wieder, du Ferkel?
Ich dachte an was anderes, aber es ist.
Sag mal, was? Ganz ehrlich, es ist ein seriöser Podcast hier.
Ich hab nicht umsonst ein Hoodie mit Bumsi Bumsi. Ohne Bumsi Bumsi ist nicht erstrebenswert, Carsten.
Ja, also, das, deswegen, überleg mal. Also ich meine, ich darf keine Raketen hochlassen, Silvester. Mache ich sowieso nie, weil ich einen Grund habe. Dann muss ich ein eigenes Feuerwerk loslassen.
Was war jetzt?
Wichtige Information übrigens. Wichtige Information, bevor wir verzetteln uns schon wieder. Ist mir aber heute völlig egal, weil ich bin Jutrup und das ist das Wichtigste. Pass auf, Silvester, ne? Wenn du um 3 Uhr, das habe ich gelesen, ist jetzt nicht meine Idee, ne? Also so, ich weiß nicht, kennst du noch Cappuccino früher? Also jetzt nicht das Heißgetränk, sondern den deutschsprachigen Rapper? Kennst du nicht? Großer, also wirklich ohne Scheiß. Ist ein, Eisbär und so. Na gut. Okay.
Sorry, nee, also.
Bist du zu jung für. Solltest du mal googeln, Cappuccino, großartige Musik damals. Mit dem war ich mal in La Rochelle. Das ist da, wo der U-Boot-Hafen war, wo das Boot gedreht wurde und so weiter und so fort. Und der hat mir ein so witziges Bild geschickt. Der ist jetzt beim Radio. Wenn man zu Silvester um 23.58 Uhr und 52 Sekunden den Song Schrei nach Liebe von den Ärzten einschaltet, dann ist das letzte Wort, was du um 0 Uhr hörst, also im Jahr 2020 hörst, Arschloch.
Ja,
das ist mein Humor.
Das kann doch ins neue Jahr starten mit sowas.
So. Apropos Arschloch. Dwayne Haskins ist gefeuert.
Bevor wir zur NFL kommen, ich würde gerne die Leute noch ein bisschen heiß machen auf College, weil die meisten, sag ich mal, regular, casual Zuschauer, was NFL-Football angeht, die werden sich vielleicht nicht so sehr mit College beschäftigen und denken, ja, da gibt's doch diesen Trevor Lawrence und der spielt doch bestimmt auch irgendwann, ja, im zweiten Spiel, aber das erste Spiel sollte man auf keinen Fall unterschätzen, denn bei Alabama unter anderem laufen da drei Jungs herum, die machen mal, also Thema Feuerwerk, die sorgen gefühlt jeden Spieltag für ein Feuerwerk, also abgesehen von Trevor Lawrence, gibt's da ein paar, die kann man nochmal kurz vorstellen, oder Carsten?
Du, also Alabama ist tatsächlich vielleicht eine der rundesten Offenses.
Die machen Spaß.
Die machen tatsächlich richtig Spaß. Einziges Problem ist, defensivtechnisch sind sie jetzt nicht unbedingt die geilsten Katzen, die da rumlaufen. Ja,
macht trotzdem Spaß. Jedes Spiel Spektakel.
Ja, und das spielt natürlich dann wieder Notre Dame in die Karten. Also das wird ein Spiel, das sollte man sich tatsächlich als Football-Fan nicht entgehen lassen. Das sind die nächsten NFL-Spieler, die du da sehen kannst, speziell bei Alabama. Also das ist ja eine NFL-Prospect-Maschine. Die stellen die ja her, das ist ja im Vorbeigehen. Also du hast zum Beispiel auf der Chuck Benarek Watchlist hast du Will Anderson, du hast Landon Dickerson, du hast Christian Harris, Najee Harris, du hast Mac Jones, also der ist nur mal so erwähnt jetzt, ne? Maxwell Watchlist, Maxwell Player of the Week, Manning Stars of the Week List, SEC Offensive Player of the Week, of the Week.
Wenn du jetzt nicht Trevor Lawrence bekommen solltest, es gibt ja noch ein paar andere Teams, die Quarterbacks suchen, so Mac Jones.
Und Off the Week. Also ich so, glaube, der war nur zweimal die Woche nicht, glaube ich.
So ein Mac Jones wird auf jeden Fall bei vielen Teams auf der Liste stehen. Auch Devonta Smith ist ein Wide Receiver, der in der Heisman Trophy noch mitmacht, also als Kandidat aufgestellt ist. Da gibt es sehr, sehr viele
mitmacht
Spieler.
Ist süß,
der
macht er
mit. Ja, der aufgestellt wurde, weil er so gut geliefert hat. Also wir sind ja in einem Corona-Jahr, da ist es eh schwierig, College-Spieler zu scouten. Da sind diese Spiele umso wichtiger. Also deswegen, jeder, der irgendwie gucken will, wer ist im nächsten Draft interessant, sollte auf jeden Fall einschalten.
So, und ich habe natürlich auch mit Notre Dame sehr nett hin und her geschrieben. Also eigentlich, Roman hat Alabama geschrieben, ich habe Notre Dame geschrieben. Denn das ist jetzt nicht wie bei der NFL, dass du da einfach auf eine Seite, wo du dich mal anmeldest und das alles bekommst, sondern da musst du halt wirklich hinterherlaufen. Und der Unterschied, also damit ihr es mal seht, und also ich scroll gerade durch den Notre Dame Guide für Journalisten. Die sind auch richtig, also ich meine das echt ernst, die sind National Ranking technisch sind sie richtig gut. Also Special Teams sind sie richtig gut, Offense sind sie gut. Die sind tatsächlich, meiner Meinung nach, darfst du die nicht unterschätzen. Deren Quarterback Ian Book, geiler Typ, also nationalweit, also von 126 College Nummer 13 zu sein, ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. D-Line, da sind Jungs dabei, da ist ein Freshman dabei. Alter, Botello. Viech vor dem Herrn. Solltet ihr euch tatsächlich nicht entgehen lassen, 21:45 geht die wilde Fahrt los. Und da man bei diesen College-Bowl-Spielen immer nicht weiß, ob sich tatsächlich alle auch so an diesen Sendeplan halten, kann es sein, dass wir sehr viel Vorlauf haben. Denn es gibt unterschiedliche Zeiten. Also wenn ihr tatsächlich die Pille für den Mann mögt und uns hört, solltet ihr um 21:45 euch hinsetzen. Denn es kann tatsächlich sein, ich sehe es gerade hier, die einen schreiben 22:15 deutscher Zeit, die anderen schreiben 22:25. Würde sehr viel Pille für den Mann im Fernsehformat bedeuten. Es wird witzig. Stimmung.
Ja, kriegen wir schon hin. Also
Stimmung.
Du hast jetzt ein loses Konfetti dabei. Das wird schon klappen.
Das wird großartig. Jetzt, ohne Scheiß, der wird mich hassen.
Jetzt können wir gerne in den NFL-Spieltag eintauchen. Bisschen seltsam, da wir ja letzte Folge nicht gemeinsam aufgenommen haben, aber wir haben ja beide unsere Tipps abgegeben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt hier heute ausgehen wird.
Ja. Also, ja. Übrigens, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, das Konfetti ist schon verschickt. Also wir kommen aus der Nummer jetzt nicht mehr raus. Jetzt wird Konfetti geworfen. So. Oh,
das wird großartig.
Apropos geworfen, apropos rauswerfen, apropos ich gehe ins Stripclub und werf die Fuffis in den Club und werf meine Karriere weg. Also an der 15. Stelle gepickt, große Fresse gehabt, zu Recht, also der war im College schon wirklich ein guter und gesagt, ja, und alle anderen werden sich ärgern und die haben mich nicht genommen und das war so ein bisschen Alex Smith-Style, der hat damals auch gesagt, ja, aber wir hätten mich und ich bin doch und warum nehmt ihr mich nicht? So, jetzt ist er raus. Also Dwayne Haskins, rigoros von Ron Rivera gefeuert. Es gibt ja immer den Ausdruck Lockerroom Cancer und ich fand einen Kommentar unter diesem ganzen Rauswurf-Ding von einem User, einem Redskins-Fan in den USA sehr großartig. Herzlichen Glückwunsch, Ron Rivera hat zweimal den Krebs besiegt.
Washington Football Team-Fan. Aber sonst ja.
Entschuldigung.
Fand ich, habe ich auch gelesen. Ich fand noch viel großartiger, wie Ron Rivera dann ein Statement rausgehauen hat mit: Wir bedanken uns für den Einsatz von Dwayne Haskins für unsere Franchise. Ist ein Danke für alles und alles Gute für die Zukunft und ciao. Also überhaupt kein böses Blut, nicht vom Bus geworfen, aber nee. Nur gesagt, danke für alles, mach's gut.
Und ja, so nach dem Motto, fahr vorsichtig. Wir wissen, also so nach dem Motto.
Ein Satz war sogar noch sehr, sehr schön. Da liest man viel raus. Da stand so drin, das Team glaube, dass das beiden Parteien helfen würde, also Haskins und dem Washington Football Team, wenn man sich jetzt hier trennt. Und das sagt ja einiges. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass wie Ron Rivera das einfach verkündet hat.
Ja, es wird, ganz ehrlich, der muss einmal auf die Fresse fallen, um zu merken, was er da eigentlich für eine Chance vertan hat. Der wird wieder zurückkommen, der wird auch irgendein Team finden. Das ist völlig klar. Der ist ein Talent. Du hast ihn in der zweiten Halbzeit vor seinem Stripclub, hast du gesehen, was der zu leisten imstande ist. Wenn du ihn von der Kette lässt, wenn du tatsächlich ihm die richtigen Plays gibst. Er hat das jetzt selber verkackt, Pech gehabt. Also ich meine ich tatsächlich ernst. Wenn du so eine Chance, also da sind wir wieder bei dem, was J.J. Watt in seinem Interview ganz treffend gesagt hat. Das ist eine Ehre, diesen Job zu machen. Weißt du, also du arbeitest als Kind darauf hin, Millionen von Menschen gucken dir zu, du verdienst eine Menge Schotter und da kannst du, wenn du die Chance so wegwirfst, bist du selber schuld. Punkt.
Ich weiß es nicht, ob er zurückkommt. Also vom Talent her könnte er es schaffen. Ich glaube, das Mindset ist irreparabel. Und ich hoffe, es ist parabel, aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwer bei Dwayne Haskins. Er hat ja schon auf Entschuldigung getan nach dem Stripclub, hat dann sich schon groß entschuldigt und er will die Chance jetzt nutzen. Dann spielt er erstens miserabel gegen die Panthers, wird rausgenommen, Tyler Hennicke kommt rein und spielt sogar besser. Also,
denkst du da auch immer an Heinekenbier?
Nee, aber...
Ich glaube, okay. ich hab ein Bierproblem.
Und dann nach dem Spiel verpasst er die Media-Runde. Also du bist verpflichtet als Spieler nach einer gewissen Zeit nach einem Spiel den Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Das hat er einfach mal sausen lassen und das kann er sich in so einer Situation auch nicht mehr erlauben, irgendwie dann noch.
Der wollte vielleicht nur einen Stripclub.
Ja, weitere Richtlinien zu brechen und deswegen, ich finde den Rauswurf konsequent, ich finde es sehr, sehr gut. Ich finde es natürlich schade für das Team von Washington, weil das durch einen Draft-Bust war, also ihn an 15. Stelle zu holen, ist dann einfach fataler Fehler, damals unter Gruden gewesen, ist natürlich sehr, sehr schade. Die Giants werden sich freuen, dass sie damals doch Mr. Jones genommen haben und nicht Haskins, weil das hieß ja lange, es wäre ein Fehler gewesen, so herum. War es nicht. Und die weitere Zukunft von Haskins bleibt abzuwarten. Es gibt Leute, die sagen schon ganz suffisant, ja, der geht jetzt nach New England und Bill Belichick macht aus dem nächsten MVP. Ich glaub's nicht. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich glaube den Jungen sehr, sehr wenig. Der hat bei mir sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit verloren durch seine Aktionen und auch wie er sich dann immer entschuldigt hat und es dann nicht so gemeint hat. Weil jetzt hat er sich wieder entschuldigt und gesagt, ja, I take full responsibility. Mag ja sein, dass du sowas twittern kannst. Ich will das aber mit Taten sehen. Ich bin jemand, der liest sowas und ich höre auf dem, was er sagt, aber ich möchte das in Taten sehen und das habe ich bisher nicht gesehen. Und deswegen ist ja nicht glaubwürdig für mich.
Warten wir es ab, er wird irgendwo garantiert unterkommen. Die perfekte Lösung wäre natürlich bei so einem Coach, wo du direkt mit der Reitgerte auf die Finger kriegst, wenn du es
verkackst. Ja, war doch Ron Rivera oder nicht? Das ist doch ein Coach, der dich hart rannimmt und deswegen rauswirft jetzt, weißt du?
Ja, aber...
Josh Rosen, du weißt, wie schnell
es geht. Nachdem du jetzt festgestellt hast, ich bin auf die Fresse gefallen. Also aber, du musst ja auch erstmal auf die Fresse fallen, um es dann hinzunehmen. Das meine ich damit.
Aber es ist sehr, sehr selten, dass du so früh... in deinem NFL-Karriereleben auf die Fresse fliegst und dann wieder zurückkommst, wenn du ein Mindset-Problem hast. Ich sag nur Johnny Manziel, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die das nicht hinbekommen und dann leider weg vom Fenster sind und dann vielleicht im Nachhinein irgendwann bereuen, scheiße, was habe ich damals eigentlich gemacht, wäre ich mal nicht ins Stripclub gegangen oder wäre ich nicht in die Stands gegangen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ich sehe das sehr, sehr skeptisch. Ich würde mich freuen, wenn er es hinkriegt. Ich bezweifle es.
Ja, so. Also jetzt kommt eine Überleitung, pass auf. Wer es auch nicht hingekriegt hat, Kollege Cousins. Der hat's verkackt. Also, ich sag's mal ehrlich, die Vikings hatten Lauf. Und es sah alles gut aus. Und wir haben uns schon überlegt, okay, die kommen jetzt, dieses Jahr geht der Knoten auf. Sie marschieren in die Playoffs. Und das war sozusagen das große Spiel. Und deswegen gab's da für mich auch keinen Lösungsansatz, auf die Vikings zu tippen. Denn, und da hat Mike immer völlig recht, bei großen Spielen, die einzigen Spiele, also sozusagen wie Monday-Night-Spiele, wo die ganzen USA zugucken, da verkackt das. Und am Freitag, also am 25. Dezember, am amerikanischen Weihnachtstag sozusagen, gab es die Partie Saints gegen Vikings. Und für alle Saints-Fans da draußen, Drew Brees ist wieder da. Und zwar volle Lotte. Also deutlicher kann man ein Spiel nicht gewinnen. Auch wenn Alvin Kamara eigentlich derjenige war, der das Spiel im Alleingang gewonnen hat, aber... Es war für mich tatsächlich eins der geilsten Footballspiele von den Saints, was ich in den letzten, glaube ich, 4-5 Jahren gesehen habe.
Ja, ich fand Drew Brees nicht schlecht. Also er hat natürlich yardsmäßig abgeliefert, hat aber keinen Touchdown-Pass geworfen, 2 Interceptions. Also das war jetzt, da kennt man ihn auch besser, sag ich mal.
Ja.
Abgesehen von der Statistik hat er natürlich stark gespielt, aber also wir müssen, das Spiel gehörte Alvin Kamara. 6 Rushing Touchdowns, das gab es seit 1930 nicht mehr. Damals ein gewisser Ernie Nevers, wir haben es in der Webshow schon erzählt, der hat damals für die Chicago Cardinals nicht nur 6 Rushing Touchdowns erzielt als Fullback.
Sondern auch gekickt.
4 PATs. Also ich habe eigentlich nur gewartet, bis Kamara sagt, Alter, den Rekord brauche ich auch noch, geh mal beiseite hier, Mr. Lutz, ich will ja noch ein paar Dinger reinmachen. Also Wahnsinn, 6 Rushing Touchdowns, 155 Yards, Alvin Kamara war nicht zu stoppen, das war der Schlüssel. Auf beider Seiten fand ich so ein bisschen das Running Game, also Kamara war nicht zu stoppen, Dalvin Cook hast du verhältnismäßig noch bei 73 Yards gehalten, was okay, also echt solide ist, da gab es schon andere Teams, die sind untergegangen und das war so ein bisschen der Knackpunkt. Kirk Cousins würde ich gar nicht so sehr vom Bus werfen, klar waren da wieder ein paar Pässe dabei.
Nee, wo ich meine jetzt im Großen und Ganzen, also ich meine jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern...
Ach so. Okay.
So.
Ja.
Ja, die Playoffs
groß und, ganzen
Mess ist gelesen. Der Drops ist gelutscht.
Ja, Vikings kommen nicht mehr in die Playoffs rein. In dem Spiel war er gar nicht so schlecht mit 3 Touchdowns und keiner Interception. Aber der Saisonstart wurde halt komplett verpennt. Und ich fühle mich so ein bisschen bestätigt. Tut mir leid, dass ich mir da selber auf die Schulter klopfen muss. Aber vor der Saison habe ich da gesagt, ich glaube, die Vikings sind echt deutlich schwächer als das Jahr zuvor. Sie haben mit Dix unter anderem einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren, aber auch sehr, sehr viele Spieler in der Defense. Ich glaube, das wird schwierig, die Leistung vom letzten Jahr zu toppen. Und so ist es gekommen, auch wenn sie mit Justin Jefferson einen mega coolen Receiver dazu gewonnen haben. Ich glaube, nächstes Jahr sieht wieder alles anders aus. Da kannst du von neu loslegen, aber...
Da musst du auch langsam. Also ja. Überleg mal, was der... Also Kirk Cousins, die Vikings drucken das Geld nur für den. So, und dann hast du den Anspruch. Ich meine, sie waren kurz davor. Sie waren kurz vorm Super Bowl. Denk mal dran. Das war irgendwie so, yes. Und nein, doch nicht. So, und jetzt, okay, dann pass auf, all in. Also hier, nimm das Geld. Nimm die Schubkarre. Was möchtest du noch? Möchtest du sexuelle Dienstleistung? Was willst du? Die haben ihm ja alles gegeben. Gerüchteweise gehört ihm das halbe Stadion inzwischen. So, und dann verkackst du es. Also auf lange, 6-9 ist jetzt nicht geil. Also da muss mehr drin sein.
Nein, der Anfang. Du hast ja am Anfang jedes Spiel verloren.
Ja.
Und trotz einem guten Dalvin Cook. Also da musst du dir was gefallen lassen. Auf jeden Fall. Also Kritik oder die Analyse wird nicht positiv ausfallen nach der Saison bei den Vikings. Und da hat sich, glaube ich, auch der ein oder andere Fan mehr erhofft. Ist halt doof gelaufen. Ich spreche da aus Erfahrung bei meinem Team. Manchmal musst du halt Enttäuschungen verkraften.
So, Enttäuschung müssen wir auch verkraften. Wir beide haben getippt und es steht 1-1. Und ich muss jetzt... Ist das bei dir im Hintergrund das Gerede oder sind das die Handwerker bei mir vom Fenster?
Nee, bei mir ist im Hintergrund, also Froni ist zwar im Haus, aber die ist zwei Zimmer weiter und relativ ruhig.
Die klingt auch nicht wie ein sonorer Handwerker. Also so klingt ja Froni nicht.
Nee, also ich glaube, das ist bei dir. Also
hörst du das?
Ja, aber ganz, ganz leise.
Also warte mal, ich mach mal alle Türen auf dem Weg bis zum, warte mal, erzähl mal was Schönes. Erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben.
Okay, ich erzähle einen Schwank aus meinem Leben.
Was ist denn hier los? Hier sind ganz viele Menschen.
Komm, ich nutze kurz die Zeit, um den Leuten nochmal Danke zu sagen, die letzte Folge mitgemacht haben. Das war ja am Anfang ein bisschen kurz mit Senior Ding Dong, mit Flying Soccer und mit Danny Saurus. Ihr habt mir auch alle sehr, sehr lieb bei Instagram geschrieben, wie viel Spaß ihr hattet. Das freut mich natürlich sehr und ich bin gespannt, was ihr in den Einzelfolgen mit Carsten dann abliefern werdet. Und ansonsten, wenn Carsten jetzt ein bisschen braucht, Sinte, Fabian, Melli, Mumi, Lugi, meine Twitch-Mods. Kuss geht raus. Kleiner Gruß an der Stelle.
Heide Witzka.
Jetzt lass die Menschen am Leben.
So, warte, Kopfhörer. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Also, ich wohne ja hier in dieser ehemaligen Bank und habe ja irgendwie, also mein Keller ist tatsächlich ein alter Tresor und so weiter und so fort. Und jetzt sind die Handwerker da. Folgendes Problem, wir haben nämlich, ja, dadurch, dass das wie so ein ja, relativ gerade Wände, also da ist jetzt nicht irgendwie eine Schräge nach oben oder was auch immer, wenn es regnet, und es soll ja in Hamburg ab und an mal regnen, dann schüttet es richtig. Und jetzt wollten sie halt ganz gerne so Glasdächer unten machen. Und zwar rundherum, dass das so abperlt, ne? Und nicht so runterplattert. Und jetzt musst du dir vorstellen, also ich habe, ja, Frau Lee, so heißt meine Vermieterin, die hat ihre Verwandten gerade, glaube ich, alle geholt. Also ich sehe jetzt gerade, wenn ich aus dem Fenster gucke, fünf asiatische Herren, die versuchen, also auf so einem Wackelgerüst, ich will das gar nicht, ich sehe schon einen Rettungshubschrauber, die haben eine Glasscheibe in der Hand und stehen so auf wackeligen Klappdingern. Ich habe Angst. Ich meine es echt ernst. Es wird nichts. Also, falls ich gleich ein Blaulicht hört, dann wisst ihr Bescheid. So, weiter geht's.
Ja, Daumen sind gedrückt, dass das nicht passiert. Ja, Tippspiel 1-1. Wir haben beide auf die Saints getippt. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Da sieht es in Sachen Playoffs sehr, sehr gut aus.
Ist schön formuliert.
Ja, sie müssen trotzdem noch, also ich finde trotzdem, die Saints haben sehr, sehr viele Spiele dieses Jahr gehabt, wo sie schon gewackelt haben. Also mal hat die Defense dann doch nicht so funktioniert, obwohl sie eigentlich ganz gut ist. Mal hat Breeze dann doch ein schwaches Spiel drin gehabt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie in den Playoffs, weil da kannst du keine Fehler mehr erlauben, ob sie da die Pace auf die Straße kriegen. Wenn sie das tun, bleiben sie für mich ein Super Bowl-Kandidat.
So. Nächstes Spiel. Haben wir eine Sprachnachricht zu? Lions gegen Bucks. Oder wie ich es formuliert habe. Ein Schlachtfest. Also, das war nicht schön. Das war böse. Also, da wurden Löwen nicht nur geschlachtet, sondern auch gehäutet. So, geht los.
Mahlzeit, Leute. Also, ich gucke mir gerade das Lions-Bucks-Spiel an. Und ich muss ja wirklich sagen, die Lions tun mir richtig leid. Ich meine, ich habe selten gesehen, dass eine Mannschaft in der ersten Hälfte so derart auseinandergenommen wurde. Ich meine, brachiale Offense von den Bucks, brachiale Defense von den Bucks, Brady 350 Passing Yards, 4 Touchdowns in einer Hälfte, die ganze Offense über 400 Offensive Yards in einer Hälfte. Dann noch ein Stafford, der sich in seinem ersten Drive verletzt. Ich meine, erstmal was für eine undankbare Aufgabe für den Daniel, als Backup da reinzugehen. Und dann meine Frage, wie geht man als Coach damit um, sowohl bei den Bucks als auch bei den Lions in so einer Situation? Was das Motivation ist, was Personalschutz angeht, dass man die Spieler schützt, nicht noch verletzt zu werden. Wie geht man in so einer Situation mit sowas um? Ja, Jungs, macht weiter so. Kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Ciao.
Tschö. Ja, also wie geht man als Coach damit um, Mike? Also als Bruce Arians kannst du nur sagen, yes, baby.
Ja,
und als Lions-Coach kannst du nur sagen, ja, war irgendwie klar.
Naja, also sie haben 47-7 verloren. Ich habe vorher auch auf die Bucks getippt. Das war für mich im Vorfeld eine klare Nummer. Wenn Matt Stafford sich auch noch früh verletzt, also ganz, ganz früh im Spiel verletzt, ist es einfach, also es ging alles schief, was schief gehen kann für die Lions. Man muss dazu sagen, der Wide Receiver war der Head, der Wide Receiver Coach war der Head Coach in dem Spiel für die Lions. Also es war nicht der, es war ja der Interimscoach sozusagen. Also ist es ja gar nicht richtig zu bewerten auf deren Seite, auf Seite der Bucks. Bruce Arians hat das Richtige gemacht. Tom Brady hat komplett die Lions zerrissen. Quarterback-Rating, was Wahnsinn war, 4 Touchdown-Pässe. Der wurde runtergenommen, Blaine Gabbert rein, der wirft nochmal 2 Touchdown-Bälle. Also du hast schon irgendwann die Pace rausgenommen, sonst wäre das noch viel, viel schlimmer ausgegangen. Ich finde trotzdem, dass die Bucks, auch wenn das natürlich gegen einen sehr, sehr schwachen Gegner in dem Fall war, das gut gemacht haben. Und wenn sie das immer so spielen, auch gegen stärkere Gegner, das ist für mich das Rezept zum Sieg für die Buccaneers auch in den Playoffs. Du hast die Bälle in der Offense wieder gleichmäßig verteilt, nicht einen bevorzugt, keine Tony Brown, auch wenn er einen Touchdown-Ball gefangen hat, kein Gronk, sondern du hast mal Mike Evans angeworfen, mal Godwin, mal Gronk, mal Brown, mal Fournette. Das war.
Und du bist gelaufen.
Sehen. Du bist gelaufen. Es war, die Mischung hat gestimmt. Und das musst du auch versuchen, gegen bessere Gegner zu machen. Die Defense ist natürlich monstermäßig. Also bei den Bucks, das ist echt so eine Sache. Wenn alles stimmt, ist das mit das beste Team der NFL. Das ist ein All-Star-Roster. Wenn aber irgendwas nicht, kein Zahnrad ins nächste geht, dann stockt alles. Und dann können sie auch Spiele richtig böse verlieren wie gegen die Saints. Und das ist so ein bisschen sehr, sehr extrem. Entweder brutal gut oder brutal schlecht. Und jetzt war es halt brutal gut gegen einen Gegner, der sich kaum wehren konnte.
Also Genie und Wahnsinn liegt da sehr dicht beieinander. Und ich freue mich, also das meine ich wirklich ernst, ich freue mich wahnsinnig für alle Bucks-Fans da draußen, für alle Brady-Fans da draußen. Der Knoten scheint jetzt aufgegangen zu sein. Wasserstandsmessung machst du immer erst am Ende. Das heißt, nächste Woche noch abwarten. Und dann wird geguckt. Aber, und das ist das Wichtige, wir wissen tatsächlich, zu was sie jetzt imstande sind, wenn alles rund läuft. Und ich fand auch zum Beispiel, und das hat mir, also so als Coach kannst du immer gucken, wie gut funktioniert mein System, wenn du tatsächlich einen soliden, guten Backup hast und du schickst dein Backup rein und es funktioniert. Also das, was Blaine Gabbert teilweise zu leisten imstande war, war auch nicht schlecht. Und da muss man sagen, okay, dann ist es das Offensivkonstrukt, dann ist es der Gameplan und dann ist es das Playbook. Und Buccaneers, ja, Playoffs, das erste Mal seit 2007, juhu.
Ja, sagt einiges aus, aber also ehrlicherweise natürlich krass. Ich würde das aber nicht nur Tom Brady anheften. Für mich ist das, was Arians da aufgebaut hat, die ganzen Spieler, die geholt wurden neben Tom Brady, der Draft war super, also die haben ja, also die sind ja im Win-Now-Modus. Natürlich kann man und soll man das auch Tom Brady zuschreiben, aber auf keinen Fall nur. Da steckt viel, viel mehr dahinter und deswegen freut es mich für die Bucks sehr, weil der so lange nicht mehr in Playoffs war, der verdient natürlich die Freude. Nur, ich bin ehrlich und du wirst es wahrscheinlich ähnlich sehen, das hat man so ein bisschen vor der Saison auch erwartet, dass die mit dem Roster auch so weit kommen.
So. Punkt. Wir haben beide logischerweise auf die Buccaneers getippt. Somit steht es 2-2. Jetzt haben wir das erste Mal aneinander vorbeigetippt. Und ich möchte jetzt eine Lanze brechen für den offiziell dritten Quarterback der San Francisco 49ers. Denn der hat einfach mal gesagt, weißt du was, es ist mir scheißegal, was hier los ist mit, ach ja, und bleibt jetzt Jimmy G oder holen wir den oder kommt der oder was passiert hier? Ich kriege mein Geld dafür, ich will spielen, ich zeige das mal. Und er hat einfach mal locker 3, also Baffert, also sozusagen, wenn man das anders ausspricht, beat hard. Und der hat tatsächlich die Cardinals sehr hart gebietet, denn er hat 3 Touchdowns geworfen und die 49ers haben mehr oder minder die Cardinals verwirrt und tatsächlich besiegt mit 20-12. Ich fand's faszinierend.
Großer Respekt an Kyle Shanahan, der hat wirklich die Cardinals ausgecoacht. Also CJ Beathard mit 3 Touchdown-Pässen, nach dem Spiel natürlich sofort Shanahan sich hingestellt und gesagt, ja, keine Sorge, Jimmy Garoppolo ist unsere Zukunft. Aber trotzdem ist natürlich gut zu wissen, dass Mullins oder auch Beathard theoretisch so Spiele abliefern können. Ich möchte gerne noch Jeff Wilson hervorheben, der als Running Back also das ist ja auch nicht der Nummer 1 Running Back, 183 Yards da aufs Tablett gezaubert hat. Also auch Wahnsinn, wie der gespielt hat. Die 49ers haben mit ihrer zweiten, dritten Reihe die Cardinals vergenusswurzelt. Und die Cardinals sind ja immer noch im Playoff-Rennen. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für deren Season. Die Cardinals haben mega Potenzial. Also können theoretisch jeden Gegner schlagen. Haben sie auch in dieser Saison schon bewiesen. Aber das war, glaube ich, mit das schlechteste Cardinals-Spiel, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Da ging in der Offense eigentlich gar nichts. Also es war wirklich, Kyler Murray war schwach. Receiver haben nicht funktioniert. DeAndre Hopkins hat einen Fumble gehabt. Also da hatte jeder gefühlt einen schlechten Tag, vielleicht bis auf Budda Baker, der war noch ganz gut in der Defense, aber ansonsten war das ein Spiel zum Vergessen und sie müssen das ganz, ganz schnell abschütteln, weil es eben jetzt im nächsten Spiel um alles geht gegen die Rams, also der Gewinner wird in den Playoffs sein und so, also wonach es gerade aussieht, ist, dass Kyler Murray vielleicht ausfällt, ist angeschlagen, da müsste der Backup ran und bei den Rams, kommen wir gleich zu sprechen, droht ja auch ein Ausfall von Jared Goff, also das wäre Wahnsinn, das wäre das erste Mal seit 2013, dass ein Backup-Quarterback im letzten Regular-Season-Spiel reinkommt, wo es um die Playoffs geht. Damals 2013 war es bei den Cowboys. Ich glaube, der Quarterback hieß Orton oder so ähnlich auf jeden Fall. Orton,
ja.
Genau. Eine sehr strange Situation und die Cardinals sind selber schuld. Weil das Spiel, ich habe auf die Cardinals getippt, da haben sie mich echt enttäuscht.
So, also deutlicher kann man's nicht sagen. Kyler Murray. 247 Yards, eine Interception. Die Yardzahlen stimmen, aber es wirkte nicht rund und dadurch ging das Spiel auch tatsächlich verloren. Also wenn die Arizona Cardinals, die viel, viel Potenzial haben, die einen Top-Receiver haben, die einen guten Tight End haben, die tatsächlich auch rein theoretisch ein gutes Laufspiel und eine gute O-Line haben, es nur schaffen, 2 Field Goals in der ersten Halbzeit zu schießen, dann kannst du von einem gebrauchten Tag sprechen. Und dieser gebrauchte Tag zog sich bis zum bitteren Ende durch. Es war nicht cool, es hat keinen Spaß gemacht und dementsprechend, sagen wir es mal so, nächste Woche geht's um alles. Um alles. Rams oder Cardinals. Das Spiel, da habe ich richtig Bock drauf, weil da wird richtig Feuer drin sein, auch wenn bei den Rams Jared Goff ausfällt, definitiv, der ist am Daumen operiert worden gestern Nacht. Der hat jetzt, also kann nicht mal PlayStation spielen oder Xbox. Das ist eine ganz arme Sau. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe auf die fröhlichen 49ers getippt, einfach nur, weil ich auf Romans Rat gehört habe, der gesagt hat, ja, Diggi, geh mal mit den 49ers. Da hab ich gedacht, ich lieg eh gegen Mike hinten, musste mal was riskieren, kann man machen. Und ich bin tatsächlich auf die Leistung von Baffert bin ich echt stolz, weil dieses Ding abzuliefern als dritter Quarterback sozusagen auf dem Depth-Chart, das musst du erstmal hinkriegen. So viel Cojones brauchst du und dementsprechend steht es jetzt 2-3. Jetzt haben wir den kompletten sozusagen den amerikanischen Weihnachtsturnus fertig. Ne, fertig, jetzt sind wir durch. Und jetzt kommen wir zum normalen Wochenende. Also normal ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Finde ich persönlich. Und ich gucke nochmal nach, was wir für schöne Sprachnachrichten dazu haben. Haben wir einige. Oh, yes, baby, haben wir. Denn wir beginnen jetzt mit dem für mich vielleicht schönsten Spiel, dem besten Spiel, dem tollsten Spiel. Die Raiders hatten tatsächlich mathematisch noch eine reelle Chance. Also sie war zwar geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass du blind den Euro-Jackpot tippst, wenn du nur 5 Kreuze machst. Aber sie hatten noch eine mathematische Chance und mussten gegen die Dolphins ran. Und das war Tour-Time. Dann war wieder Ryan Fitzpatrick-Time. Und wir haben gestern in der Webshow über einen Wurf gesprochen, der muss Thema sein. Also, Tour, das lief ganz gut. Dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Dann aber plötzlich war irgendwie so ein bisschen, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Da war tatsächlich ein Wurm drin. Und dann kam tatsächlich das Gebänsche. Also er wurde rausgenommen von Flores und dazu haben wir natürlich erstmal eine Sprachnachricht.
Hallo Carsten, hallo Mike. Ich habe gerade das Spiel Dolphins gegen Raiders gesehen und frage mich, ob die Bencherei von Tua Sinn ergibt. Oder ob man ihn hätte spielen lassen sollen, um halt einen zukünftigen Franchise-Quarterback halt besser aufzubauen. Wäre nett, wenn ihr mir die Frage beantworten könnt. Macht weiter so. Ich bin ebenfalls Carsten aus Dortmund. Schöne Grüße. Ciao.
Wieso ebenfalls aus Dortmund?
Ach ja, und gab es noch irgendeine Sprachnachricht von einer No Angels-Sängerin? Das habe ich jetzt ganz, also...
Wenn ist schon Silvester, Kollege?
Ich habe das nicht mitbekommen. Sorry dafür, aber ich will ja nur, dass Mike sich freut. Dankeschön und macht's gut.
Ich glaube, er meinte, es gibt nur eine.
Ich glaube, er meinte ebenfalls Carsten. aus Dortmund. Also er heißt auch
Hasen, so, oder? Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden.
Grüße.
Grüße. Wir klingen schon wie Icke. Grüße. So, wir haben gewonnen, die Dolphins. 26-25. Können wir jetzt im Haarklein ausdiskutieren. Miles Gaskin, ja, 87 Yards gelaufen, 14 Sorten, ist mir egal. Derek Carr funktioniert wieder. Paradoxerweise. Also, nachdem er einmal gegen Mariota durchgetauscht wurde, hat er irgendwie Biss gefunden. Vielleicht wollte er auch unbedingt nochmal in die Playoffs, weil, keine Ahnung, vielleicht hat seine Frau gesagt, du, wenn ihr nicht in die Playoffs kommt, dann renovieren wir das Arbeitszimmer, die Küche, das Wohnzimmer. Hat er wahrscheinlich keinen Bock drauf. Der wollte wahrscheinlich länger arbeiten. So, jetzt wird er nicht länger arbeiten. Playoffs durch, raus, eliminiert. Und auf der anderen Seite haben die Dolphins immer noch eine reelle Chance. Sie haben eine reelle Chance. Also, wenn sie jetzt ihr Spiel gewinnen und wenn, sind sie in den Playoffs. So, sie stehen 10-5. Finde ich großartig. Und um die Frage zu beantworten, die jetzt eben offen im Raum stand durch die Sprachnachricht. Wir beide haben da gestern schon drüber philosophiert. Und macht es Sinn, einen Tua zu benchen, ja oder nein, Mike?
Also ich finde es so, wie es die Miami Dolphins machen, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es geht um Feingefühl, es geht um, wie man jemanden bencht. Also wenn jemand auf die Bank haust und sagt, der hat scheiße gespielt, weg mit dem, ist natürlich anders, als wenn du sagst, wir tauschen aus und das tut dir jetzt gut. Und genau das macht Brian Flores. Ich würde ihn da echt loben. Er sieht natürlich die Playoffs vor Augen, die Dolphins brauchen den Sieg und er hatte scheinbar im Spiel das Gefühl, was ja auch bestätigt wurde, wir brauchen jetzt Ryan Fitzpatrick, jemanden, der vorangeht, der Erfahrung mitbringt, der ein Leader ist und der jetzt nochmal einen Impuls setzen kann. Und Ryan Fitzpatrick, das hat er schon zigmal bewiesen in seiner Karriere, ist jemand, Plug and Play, packst du rein, kalt, scheißegal, der liefert ab. Und das hat er wieder getan. Großartig, er hat viel, viel besser gespielt als Tua Tagovailoa. Das musst du einem Rookie, finde ich, auch mal vergönnen, dass er so Spiele drin hat. Und wenn es halt so Spiele sind, wo es um so viel geht, musst du als Coach Entscheidungen treffen. Und Brian Flores hat für mich, zumindest kurzfristig, hier die richtige Entscheidung getroffen. Und was ich sehr, sehr gut fand, ist, dass er direkt nach dem Spiel gesagt hat, ja, ich freue mich, war ein Mega-Win, geht auch voll auf die Kappe von Fitzpatrick, aber nächste Woche heißt mein Starter Tua Tagovailoa und das ist genau die Art und Weise, wie er ihn gebencht hat. Er hat ihn rausgenommen, weil er meinte, Fitzpatrick funktioniert jetzt besser, aber du bist natürlich meine Nummer 1 und ich glaube, dann kann Tua auch viel besser damit arbeiten. Die haben ja eh ein ganz spezielles Band, die beiden, Fitzpatrick und Tagovailoa, das ist ja anders als Newton und Stidham oder Carl Mariota, das sind ja zwei, die sich gegenseitig pushen. Also Fitzpatrick ist eine Art Mentor für den. Da musst du auch jemanden erstmal, einen Quarterback finden, einen ehemals Starting Quarterback finden, der so toll den Rookie ranzieht, auch wenn er eigentlich lieber selber spielen würde. Also da würde ich alle Credits zu Fitzpatrick geben. Das macht er herausragend. Und weil es diese Konstellation gibt, erlaubt es Brian Flores, so einen Tausch zu machen. Und deswegen finde ich es ja die richtige Entscheidung. Ob das langfristig natürlich Tua hilft, muss man abwarten. Ich glaube nicht, dass es ihm schadet. Ich glaube eher, das ist ja ein großartiges Vertrauenszeichen. Wenn du weißt, der Coach nimmt mich raus, aber nächste Woche bin ich wieder drin und das Team hat gewonnen. Also, wenn du darauf vertraust, das ist ja alles auf Vertrauensbasis zwischen Coach und Spieler, dann kann das sehr, sehr gut sein. Und also ich lasse dich erstmal zu antworten, bevor wir über dieses Fitzpatrick-Play nochmal reden.
Nee, ist genau. Du kannst natürlich, genau wie du sagst, du kannst jemanden kaputt machen mit so einer Situation oder du kannst ihn aufbauen. Und das, was Flores macht, ist aufbauen. Hätte er dieses Spiel verloren, hätte jeder gesagt, siehst du, er ist doch nicht der Heilsbringer für die Zukunft. Klar kannst du jetzt sagen, ja, dann ist ja Fitzpatrick sowas wie Kanonenfutter. Ja, aber Fitzpatrick hat eine Karriere gehabt, Fitzpatrick kennt die NFL und Fitzpatrick würde in so einer Situation auch die richtigen Antworten geben. Sich selber vor allem die richtigen Antworten geben. Es ist der einzig richtige Weg, einen jungen Quarterback ranzuführen. Es bringt ja nichts, weißt du, gleich zu sagen, pass mal auf, du möchtest gerne Turm springen. Okay, dann geh mal auf einen Zehner, Salto vorwärts mit doppeltem Rittberger. Das wird wehtun. So, und so machst du es halt, dass du sagst, pass mal, wir gehen auf den Einer, wir gehen auf den Dreier, wir gehen auf den Fünfer, willst du mal vom Zehner runter gucken? Okay, machen wir einen Fußsprung. Das ist ein Ranführen und dieses Ranführen ist eine ganz, ganz schlaue Variante. So, wer dann auch rangeführt wurde, war natürlich, und jetzt kommen wir zum No-Look-Pass-Deluxe, zum erzwungenen No-Look-Pass, zum ich breche dir das Genick, aber ich prang trotzdem den Pass an, Ryan Fitzpatrick, die geile Katze, mit noch ganz wenig Sekunden auf der Uhr, steht in der Pocket. Wird an der Face Mask im Fallen von einem Raiders Defense Spieler gehalten. Der Kopf dreht sich brachial nach hinten und normalerweise wäre der Spielzug jetzt zu Ende. Wahrscheinlich wäre auch rein theoretisch das Leben von anderen Menschen, wenn sie nicht einen trainierten Nacken gehabt hätten, wie Fitzpatrick zu Ende gewesen. Aber Fitzpatrick entscheidet sich, den werfe ich trotzdem. Und ich treffe auch. 41 Yards auf Mac Hollis. Alter Falter. guckt euch bitte die Wiederholung nochmal an. Ich habe es gestern, wie habe ich es gestern formuliert? Das waren 50% Können, 50% Glück und 100% Cojones. Weil das Ding, du weißt, dass wenn ich mich jetzt fallen lasse, tut es nicht so weh. Wenn ich stehen bleibe, tut es mir schon im Nacken weh. Und dann diesen Pass abzusetzen, großartig.
Und ich dachte, der Rap damals kam von Mike Shinoda, aber scheinbar ist es Carsten Shinoda. 100% Power of Will oder einfach ja. Cojones. Auf jeden Fall, die Szene muss in jeden Jahresrückblick. Das war unfassbar, wie Ryan Fitzpatrick diesen Pass zum dann entscheidenden Field Goal dann ja auch angebracht hat. So konnten die Dolphins das Spiel gewinnen. Unfassbar, mit so einer Face Mask den Ball noch so anzubringen. Natürlich gehört auch Glück dazu, aber ist auch scheißegal. Patrick Mahomes hat es rausgetwittert in die Welt mit, das war der beste No-Look-Pass, den er je gesehen hat. Und wenn Pat Mahomes das sagt, dann ist das so. Also das ist ja der König der No-Look-Pässe. Völlig zu Recht. Und das ist auch wieder ein Kredit für Brian Flores. Er wirft Fitzpatrick rein und der liefert dann so ab und bringt so einen Ball an. Also besser kannst du das Spiel nicht gewinnen. Und wo ich, also ich bin gerade richtig gut drauf, was die Dolphins angeht, Brian Flores nochmal loben möchte. Letzte Woche gegen die Patriots. Wer hat da komplett abgeliefert und alles weggebrannt? Salvin Ahmed, ja. Dieses Spiel gegen die Raiders war da nur noch hinten dran, weil Gaskin da war. Und das heißt, du siehst einfach, wie Flores mal den einsetzt und du als gegnerischer Coach hast es natürlich verdammt schwer, weil du nicht alles auf einen ausrichten kannst vorher in der Vorbereitung, sondern du musst auf jeden aufpassen. Und das ist das, was mir in den Dolphins dieses Jahr so viel Spaß macht. Sie tauschen aus, sie wechseln aus, aber sie spielen trotzdem spektakulär und das gehört dem Coach. Und das ist jener Coach, der letztes Jahr von vielen, auch von mir teilweise, vom Bus geworfen wurde, weil die Dolphins so schlecht gespielt haben. Aber genau deswegen muss man ihn jetzt so loben und auch die Franchise loben, dass sie an ihn geglaubt haben. Die Dolphins sind diese Saison eines meiner Lieblingsteams. Bitteschön.
Kinder, holt einen Kalender raus. Ist mach so. Ein Kreuz. Mach ein Kreuz, er hat's gesagt.
Ja, ist so. Ja. Die machen mir mit am meisten Spaß. Und wenn, also, ne? Doch. So. Ich gönne ihnen alles dieses Jahr. Ich gönne den Dolphins dieses Jahr wirklich alles. Kurzer Bogen auf die Raiders, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also Derek Carr schön und gut. Nelson Aguilar übrigens muss man auch mal hier loben. Der wurde letztes Jahr bei Philly ziemlich vom Bus geworfen, auch von uns, auch zu Recht. Dieses Jahr ist er einer.
Aber auch von Menschen, die Kinder gerettet haben. Kannst du dich daran erinnern, als ja. der vor dem Haus der brannte, glaube ich. Ja, ja. Nee, kein Feuer, sondern ein Passant. Stand ein Passant und hat ein fallendes Kind aufgefangen. Und der kam aus Philly und sagte dann tatsächlich, im Interview, also seine große Bühne, wurde interviewt. Sagt die Mutter, Sie sind der Held. Und er sagt, ja, ich habe es gemacht, aber anders als Aguilar, ich habe ihn gefangen.
Genau, aber das dieses Jahr spielt er sehr, sehr stark, ne, muss man dazu sagen.
Ja.
Aber ich würde was anderes kritisieren wollen. Die Raiders haben so viele Spiele dieses Jahr gehabt, die sie hätten gewinnen müssen. Das ist ein bisschen wie die Lions letztes Jahr, die sie aber wegwerfen. Also sie haben es geschafft, die Chiefs als einziges Team zu schlagen, aber dann verkacken sie so Spiele. Und ich sag's mal ganz, ganz, ganz provokant. Unter Jack Del Rio hätten sie dieses Spiel nicht verloren. Weil ich glaube nicht, Jack Del Rio, der ehemalige Coach der Raiders, der bekannt war, sehr, sehr risikoreich zu spielen, ich glaube nicht, dass Del Rio so gecoacht hätte, wie es Gruden hier getan hat. Gruden hat nämlich den Ball nochmal zurückgegeben, weil er glaubte, dass die Defense es schafft. Ist ja auch ein logischer Gedanke. Die Dolphins aufzuhalten, statt vielleicht für mehr zu gehen. Und ich weiß nicht, ich hätte Gruden eher so eingeschätzt, dass er seiner Offense vertraut. Und
3 oder 7 Punkte. Also dazu müsst ihr wissen, der Running Back läuft auf die Endzone zu und rutscht mit dem Arsch an der 1-Yard-Linie und sagt dem Mutter, nein, nicht scoren. Wir nehmen eine ganz viel Uhr von der Zeit von der Uhr und kicken dann. Diggi, was?
Hat mich, also war ich ein bisschen einfach enttäuscht von der Taktik. Also warum so ängstlich? Brauchst du doch mit den Raiders gar nicht sein,
ja.
Oder?
Ja gut, jetzt kann er noch 103 Spiele hat er noch Vertrag, also da kann das Ruder noch rumreißen.
Ja, das hat mich so ein bisschen enttäuscht bei den Raiders, ich glaube den einen oder anderen Fan auch, die Dolphins haben es dann genutzt, also es war ja trotzdem, die Wahrscheinlichkeit war ja sehr hoch, dass die Raiders gewinnen, aber dann kommt Fitzmagic und macht so ein Play. Geiles Spiel, 26-25, Miami immer noch im Playoff-Rennen mit dabei. Ich habe auch tatsächlich vorher auf die Dolphins
getippt. Ja, hast du auf die Dolphins getippt, aber beide, also somit steht es jetzt 3-4. Kommen wir zu dem Team, das die Raiders schlagen konnten, nämlich die Chiefs. Die Chiefs spielten gegen die Falcons und die Falcons sind die, die es hinten raus immer verkacken. Aber diesmal ist das Spiel tatsächlich sehr eng ausgegangen. Also die Chiefs, wo ich habe mit einer viel höheren Ergebnis, mit viel mehr Feuerwerk, also ich bin, was das Spiel angeht, bin ich irritiert. Denn die Chiefs gewinnen 17-14. Und warum habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden? Also das war jetzt nicht so mein... Das waren nicht die Chiefs, die ich kenne, oder?
Nee, also enttäuschend. Die Chiefs haben sogar für mich die Niederlage verdient. Die Falcons hatten viele Momente im Spiel, wo sie hätten gewinnen können. Also ich erinnere unter anderem an Terrell, der einmal die Interception eigentlich schon gefangen hat und dann der Ball doch irgendwie rausbobbelt, als er runterfällt und deswegen keine Interception passiert. Mahomes fand ich schwach. Also es tut mir leid, ich fand Patrick Mahomes, also in der Erwartung, die man Patrick Mahomes hat, ne, immer hinter diesem Gedanken, fand ich schlecht. Also die Interception, die er geworfen hat, war mies. Er hätte locker noch 2-3 werfen können. Trick Plays haben nicht funktioniert. Also Sammy Watkins, der auf Mahomes wirft und dann Randy Moss wird vom Cornerback, wie es Tyreek Hill beschrieben hat. Dann hat Tyreek Hill einmal den DK Metcalf gemacht und den Ball im Rückwärtslaufen sensationell gerettet, als der Ball weggeworfen wurde. Also
die Chiefs haben uns... Ist es nicht lustig? Kannst du dich noch daran erinnern an die Geschichte? Also Butterbaker fängt eine Interception gegen Russell Wilson und läuft los. Und DK Metcalf entscheidet sich, nee, mein Freund, Pick 6 ist nicht drin. Und wo der da, also ich weiß keine Ahnung, ob der Noss hat, aller Fast and the Furious, also der holt ihn jedenfalls noch ein und verhindert den Touchdown. Daraufhin wurde Tyreek Hill gefragt, ob denn diese Situation, wie er sie denn einordnen würde und ob er ihn noch schneller eingeholt hätte. Und daraufhin hat Tyreek Hill gesagt, ja, das wird in meiner Karriere ja nie passieren, weil mein Quarterback wirft keine Interceptions.
Der Blick von Tyreek Hill, als er dann dieses Play gemacht hat, war auch großartig. Also, ne? Er war, also zumindest war er da, als der Quarterback dann doch die Interception geworfen hat.
Der wusste auch genau, warte mal, hab ich nicht gesagt, ach du Scheiße, jetzt muss ich mein altes Interview wieder hören. Also,
ja, aber er hat es ja gut gerettet. Er hat ja
gut gemacht.
Travis Kelce war wieder stark. Für mich nach wie vor, ich verstehe nicht, ich will mehr Liebe für Titans. Also ja, ihr habt alle recht, Rodgers, Riesenjahr, Mahomes, Riesenjahr, beide im MVP-Modus. Derrick Henry, ja, Devonta Adams, vielleicht dieses Jahr auch der beste Wide Receiver, aber Travis Kelce, was der als Tight End da liefert, ist absolut Wahnsinn. In jedem Spiel absolute Konstante. Ich möchte ein bisschen mehr Liebe für den, nicht nur als Tight End, sondern generell als Spieler in dieser Saison. Aber die Chiefs müssen, also sind mit dem blauen Auge davon gekommen, Carsten. Also ich glaube, die haben die Falcons ein bisschen unterschätzt. Die Falcons Defense war gar nicht so schlecht tatsächlich. Ja. Und die Offense hat auch gut funktioniert. Für mich hätten die Falcons hier gewinnen müssen. Ich bin beruhigt, weil ich habe auf die Chiefs getippt. Trotzdem Glück gehabt.
Das ist eben genau der Punkt. Also die Falcons, ich glaube, sie waren selber überrascht, wie eng dieses Spiel war. Und dann haben sie natürlich ein, zwei Fehler gemacht. Genau dieser, was du gerade sagst, der Drop, der zur Interception geführt hätte und. Ich glaube, also man kann es und man darf es jetzt nicht überbewerten. Es sind immer noch die Chiefs, es ist immer noch Patrick Mahomes, es ist immer noch Andy Reid, es ist immer noch Travis Kelce. Die sind sicher in den Playoffs und dann schaltest du auch mal einen Gang runter. Und dann sagst du halt auch mal, ja, weißt du was, na komm heute, ne, müssen wir mal nicht volle Leute spielen. Ich bin auf die Chiefs in den Playoffs gespannt, wenn die tatsächlich wissen, so ab jetzt müssen wir und jetzt können wir uns keine Schwäche erlauben. Und wenn die 102% Fokus auf den Gegner legen oder 105% oder 110%, ich glaube, dann wird das ein ganz deutliches Ding. Aber wir haben beide natürlich auf die Chiefs getippt und somit bleibt es beim 4-5.
Man muss eine Sache noch kurz sagen, Younghoe Koo.
Ja, Younghoe
Koo. Hat zum ersten Mal jetzt einen Field Goal verkackt und wenn er das getroffen hätte, würde es in die Overtime gehen. Also ja. noch eine Situation, wo es bitter gelaufen ist für die Falcons. Ich bin gespannt auf Atlanta nächstes Jahr, weil an sich ein gutes Team, viele spannende Spieler, die Defense hat oft nicht funktioniert, hat aber Potenzial. Da könnte nächstes Jahr wieder viel gehen, kommt ein bisschen drauf an, wer sie dann coachen wird.
Ja, jetzt kommt die nächste Partie, die für mich an Abstrusität nicht zu überbieten ist. Ich ärgere mich gewaltig, dass ich nicht die Eier, die Ryan Fitzpatrick hatte, als ich meinen Tipp hier eingetragen habe. Denn ich habe mich von unserem Jets-Fan in der Community-Folge fast überzeugen lassen, einfach mal auf die Jets zu tippen. Und hier steht auf dem Zettel Jets und dann habe ich es durchgestrichen und habe gesagt, nee, das krieg ich nicht hin. Das kriegt mein Stift nicht hin, das wollte er nicht. Und deswegen habe ich tatsächlich Browns geschrieben. Und die Browns haben es tatsächlich auch geschafft. Also eigentlich schon so gut wie in den Playoffs und komm, wir müssen nur noch die Jets schlagen und das ist ein Selbstgänger und dann haben wir eine richtig gute Ausgangsposition. Nee, die haben es verkackt. Also da war wieder dieser Baker Mayfieldsche Mike Stieflagen-Zirkel. Er hat's verschissen. Also 23-16 haben die Browns gegen die Jets verloren. Gegen die Jets, gegen Adam Gase, das Mastermind.
Ja, vor allem mit so viel, also das ist das Browns-mäßigste, was sie hätten tun können. So eine riesen Season spielen, endlich wieder Winning Record, alles wegbrutzeln und dann kurz vor Playoff-Ticket gegen die Jets verlieren. Man muss aber sagen, bisschen Lotterie war ja dabei. Also vor dem Spiel war ja klar, dass viele Wide Receiver und Linebacker nicht mitspielen können aufgrund von Corona-Richtlinien. Also sie waren nicht spielberechtigt. Das heißt, sie waren auch auf jeden Fall angezählt. Also wenn du siehst, wer die Bälle gefangen hat dieses Mal, waren es entweder die Running Backs oder Jamarcus Bradley oder so. Da haben viele Spieler gefehlt. Trotzdem war das, also sie hätten es trotzdem gewinnen müssen. Also Baker Mayfield hat wirklich schlecht gespielt. Dann haben sie einen Fourth Down, müssen eigentlich nur einen Yard packen, kriegen sie nicht hin. Also sie haben, glaube ich, die Jets A unterschätzt, B waren sie angeschlagen und C haben sie einfach dadurch dann auch mental, also du hast gemerkt, die geben sich nicht auf, aber die glauben nicht dran, hatte ich das Gefühl. Also die Jets haben von Anfang an gut gespielt und die Browns haben von Anfang an hinterher gehangen und sie kamen nicht mehr ran. Und auf der anderen Seite, die Jets, Sam Darnold, paar richtig geile Pässe rausgehauen, Braxton Berrios mit einem wunderschönen Touchdown, Jameson Crowder hat abgeliefert. Also es hat gut ausgesehen. Ich hab ein bisschen Angst, weil ich hab ein, das ist jetzt kein Scheiß, Pro Football Focus hat das Gerücht gestreut, ich hoffe, das stimmt nicht, aber das Gerücht gestreut, dass die New England Patriots an Adam Gase dran wären für den Job des Offense Coach. Ich weiß nicht, welcher gemeine Mensch das in die Welt gesetzt hat, welcher Experte, aber wenn das passieren sollte, ich bin ja kein Bandwagon, ja, ich ziehe hier durch als Patriots-Fan, aber wenn Adam Gase Coach von dieser Franchise wird, dann überlege ich es mir. Dann frage ich doch nochmal Carsten, ob Miami noch einen Platz frei hat, weil also Adam Gase könnte ich als Fan nicht ertragen. Also bitte.
Hörst du immer im Hintergrund?
Gut, Emma aber macht keinen Scheiß.
Also Emma hat gerade ein lautes Geräusch von sich gegeben. Ich glaube, dass sobald ihr das Wort Adam Gase hört oder den Namen Adam Gase, dreht die auch schon durch. Habe ich nämlich auch gelesen. Hat mich so irritiert, weil ich gedacht habe, so, der ist ja noch Head Coach da. Also im Worst-Case-Szenario für alle Jets-Fans bleibt der auch noch ein Jahr.
Das muss ein Troll sein. Also bitte nicht. Bitte gebt nichts auf dieses Gerücht.
Stell dir mal vor, das war irgend so ein Ian Rappaport oder so, der einfach mal sagt, hatte vielleicht drei Getränke Weihnachten zu viel im Kopf und sagt sich, Alter, wenn ich das twitter, dann geht das raus in die Welt. Und seine Frau sagt, ja, mach. Nein, meine ich doch, mach. Und er drückt auf Senden. Und schon ist dieses Gerücht da. Also für die Patriots wäre es hart.
Ich sag's mal anders. Wenn Adam Gase nicht der Headcoach gewesen wäre, sondern jemand anderes Gutes, wären die Jets nicht 2-13 jetzt, sondern deutlich besser. Die haben Potenzial, die haben interessante Spieler, die haben keine so schlechte Defense. Die Jets stehen so schlecht, weil sie schlecht geführt worden sind. Und nicht nur im Coaching, sondern auch in dem, was für Spieler sie weggeschickt haben. Ja, haben jetzt gewonnen. Glückwünsche gegen angeschlagene Browns. Die werden sich massiv ärgern, weil denen droht jetzt noch das Aus. Also doch keine Playoffs vielleicht. Die müssen jetzt gegen die Steelers ran. Also die werden sich mächtig ärgern.
Und die
ich habe auch auf die Browns getippt. Also ich habe genauso einen Fehler gemacht.
Ja, somit steht es jetzt 5-6. Die Jets haben aber tatsächlich es jetzt geschafft, sich immer weiter vom First Overall Pick zu entfernen. Kann man auch mal machen. Insofern, Trevor Lawrence freut sich wahrscheinlich. Der sagt sich, warte mal, ich kenne die Serie King of Queens, das sieht da nicht schick aus. Oder, warte mal, Palmen und Strand. Och, ich gehe nach Jacksonville. So,
würde ja, ich auch. Was haben wir nicht diskutiert?
Ist auch schöner.
Was haben wir nicht Fragen beantwortet, auch aus der Community? Was machen denn die Jets, wenn sie Trevor Lawrence bekommen können und Sam Darnold haben? Scheißegal, gar nichts mehr, weil die Jacks haben den ersten Pick. Deswegen sagen wir immer, Leute, abwarten, mal gucken, ob es so kommt. Und jetzt müssen wir uns gar nicht den Kopf zerbrechen, weil die Jets haben maximal den zweiten Pick.
So, maximal die zweite Halbzeit kann man auch schön reden, wenn man Steelers-Fan ist. Denn die Steelers haben die Colts geschlagen. Und ja, wie formuliere ich das am nettesten? Also Big Ben hat 342 Yards, 3 Touchdowns. Nach einem nicht unbedingt erfolgreichen ersten Viertel hat sich Big Ben, glaube ich, gesagt, weißt du was, ich glaube, wir müssen hier jetzt mal was tun. Denn da lagen sie 7-0 hinten. Dann tatsächlich die Colts in der im zweiten Quarter 14 Punkte, also 21-7, gingen sie in die Halbzeit. Und ich glaube, Big Ben hat kurz mal den Lockerroom abgerissen. Der hat gesagt, Digga, jetzt mal ehrlich, ey, wir können nicht schon wieder verkacken, das geht nicht. Und dann kam tatsächlich die zweite Halbzeit. Da haben sie 21 Punkte gemacht und zwar dominant. Und das meine ich echt ernst, dominant gespielt. Das hat Spaß gemacht, den Steelers zuzugucken. Das war richtig guter Football. Und da haben sie dann auch tatsächlich zu Recht, meiner Meinung nach, die Colts, die für mich Favorit waren in diesem Spiel, geschlagen.
Ja, also ich habe selten ein Team gesehen, was in zwei Halbzeiten so zwei verschiedene Gesichter gezeigt hat. In der ersten Halbzeit ging gar nichts. Also im ganzen Spiel ging das Laufspiel, kam gar nicht durch. Es hat die Colts Defense perfekt kontrolliert von den Steelers. Und dann in der zweiten Halbzeit war es ein komplettes Feuerwerk. Mich freut es persönlich sehr, dass Mr. TikTok, anders als Dwayne Haskins, nicht nur Worte spricht, von wegen, ich mache kein TikTok mehr und ich habe daraus gelernt. Nein, der lässt Taten sprechen. Juju Smith-Schuster mit einem Riesenspiel. Ich glaube, der hat die Message verstanden, dass man nicht respektlos vorm Spiel irgendwo rumtanzen sollte, sondern auf dem Platz liefern soll. Finde ich super, wie er einfach das angenommen hat und sofort mit Leistung zurückzahlt. Das erwarte ich mir und dann glaube ich auch eine Entschuldigung. 96 Yards, den Game-Winning-Touchdown. Smith-Schuster für mich vielleicht der Spieler des Spiels auf Seiten des Steelers in der Offense. Und die Colts, ja, ich finde, sie haben es hinten raus natürlich verkackt, ja, ist klar. Sie ist ja alleine an den Punkten, die sie in der ersten und zweiten Halbzeit gemacht haben. Aber auch, also da würde ich auch ein bisschen der sonst ein gutes Jahr spielt, Philip Rivers nennen, der mit einem Fumble und auch einer Deception, als es darauf ankam, nicht ganz funktioniert hat. Und jetzt müssen die Colts das nächste Spiel gewinnen, wenn sie in die Playoffs wollen. Hatten natürlich ein bisschen Glück, dass die Titans auch verloren haben. Sie sind noch nicht raus, aber es wird knapp.
Definitiv. Ganz knapp. Und Philip Rivers, ja, Fehler, der Druck war da. Also Steelers haben das ganz souverän gemacht. Da muss man eine Lanze brechen. Wenn die so in den Playoffs auftauchen, dann können sie weit kommen. Aber wir kennen halt auch die anderen Steelers aus der Woche davor. Ja. Das war dann irgendwie nicht ganz so cool. Aber abwarten. Also wir gleichen aus. Also du ziehst jetzt mit mir gleich, denn du hast gesagt Steelers, ich habe gesagt Colts. Bedeutet, es steht 6-6. Beim nächsten Spiel waren wir uns relativ einig. Also ich glaube, so hätte ich jetzt auch nicht vor der Saison gesagt oder gedacht, dass ich so deutlich auf Ole Mitch Trubisky tippen würde. Aber die Bears, also die Bears, die gut losgelegt haben zum Beginn der Saison, die jetzt nach diesem Spiel 8-7 stehen, können rein theoretisch durch sehr viel Rechnerei immer noch reell von den Playoffs träumen. Und das haben sie sich einfach mal gesagt, weißt du was, jetzt mal ehrlich, das sind die Jaguars. So, aber die Jaguars haben sich gesagt, weißt du was, wir sind immer noch, wir sind auch ein gutes Footballteam, wir spielen da mal mit. Und das war tatsächlich eine gute erste Halbzeit von den Jacksonville Jaguars. Das sah enger aus als gedacht, habe ich noch gedacht, oh, hätte ich doch mal auf meinen Spaßtipp Jaguars gehört. Denn 7-6, das waren die Ausbeute des jeweiligen Viertels bei den Bears und 3-7 ergibt 10. Das war enger als gedacht und dann war Halbzeit und dann hat, glaube ich, Matt Nagy gesagt, warte mal, ich war mal nominiert für Coach des Jahres, ich muss hier jetzt mal was tun. 21 Punkte im dritten Viertel führt nachher zu einem Endergebnis von 41-17. Hut ab, also vor den Bears ziehe ich echt meinen Hut.
Ja, ich würde es aber nicht überbewerten wollen tatsächlich, weil es gegen die Jaguars war, die dieses Jahr das schlechteste NFL-Team waren vom Rekord her. Die nehmen natürlich gerne auch die Nummer 1-Pick mit. 41-17 spricht eine klare Sprache, auch wenn es in der ersten Halbzeit ein bisschen enger war. Ich möchte nur, also es gibt ja 3 Playoff-Plätze für 2 Teams noch in der NFC. Ja. Und zwar für die Rams, Cardinals und Bears. Also 2 von diesen 3 kommen in die Playoffs. Und die Rams und Cardinals spielen gegeneinander. Da müssen die Bears natürlich mit einem Auge hingucken. Die Bears selber empfangen die Packers. Und ja, die Packers sind zwar schon safe in den Playoffs, aber ich glaube, die Packers hatten richtig Bock, dem großen Rivalen nochmal in die Suppe zu spucken und den die Playoffs zu versauen. Und ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass die Bears es hinten raus vielleicht noch verkacken könnten. Also bin gespannt, ob Mitch Trubisky diesem Druck gegen die Packers dann gewachsen sein wird. Hier gegen die Jaguars, klare Nummer, habe ich vorher getippt. Also ja, ich bin auf die Jacks nächstes Jahr gespannt, wenn sie dann einen neuen Quarterback vielleicht haben oder wahrscheinlich haben, was dann da passieren wird.
Du, also Jacksonville ist so eine Franchise, die musst du einfach nur gerne haben. Gut, also jetzt inzwischen sieht der Helm auch besser aus. Also vorher war das so, so mit diesem Schwarz-Gold-Verlauf. Das sah so ein bisschen aus wie Autoscooter-Lackierung. Aber inzwischen, die sehen gut aus auf dem Feld. Die sehen tatsächlich auf dem Roster meiner Meinung nach besser aus als ihr Rekord. Und ich glaube, wenn die wirklich ein bisschen abpolstern, wenn die ein bisschen schlau scouten und gut loslegen. Also ich meine, du hast rein theoretisch einen guten Quarterback. Verkauf doch mal deinen ersten Pick, mach doch mal einen ganz schlauen, trade doch mal runter auf Platz 4 oder 5 oder 6 und mach doch dann irgendwie mal ein All-In, kauf dir den und lass irgendwie tatsächlich unseren Gardner Minshew spielen. Das sind so Sachen, da wird viel, viel jetzt diskutiert, da wird viel spekuliert und ich freue mich tatsächlich auf die Jacksonville Jaguars nächstes Jahr, aber eben wie gesagt nächstes Jahr. Jetzt am Wochenende, du hast es ganz richtig gesagt, es kommt immer wieder die Brisanz dieses Spiels Cardinals gegen Rams raus. Das wird, glaube ich, tatsächlich ein geiles Footballspiel, wo man einfach hingucken muss, denn das impliziert oder hat Auswirkungen auf die Bears, das hat eine direkte Auswirkung, wer von den beiden kommt in die Playoffs, also Cardinals oder tatsächlich doch die Rams, das wird extrem spannend. So, hier wird es auch extrem spannend, denn jetzt durch diesen Tipp stehen wir beiden fröhlich 6-6 da. 6-6. 6-6. Jetzt stehen wir beide 7-7, weil du hast auf die Dings getippt und ich auch und somit steht es jetzt 7-7. Kommen wir zu einem Team, die stehen nicht 7-7, sondern die stehen 5-10 und die anderen stehen 10-5, also zumindest nach diesem Spiel. Die Giants, die auch noch reelle Playoff-Chancen haben, das muss man immer noch mal dazu sagen, trotz dem Rekord von 5-10. Giants gegen Ravens, können wir es kurz machen? Also offensiv setzen 6, Also 3-3-7 war jetzt nicht so unbedingt die erfolgreiche Ausbeute. Und auf der anderen Seite die Ravens. Das war okay. Das war sogar richtig gut. Das war solide. Ja. Das war ein schneller Start ins Spiel. Dann haben sie ein bisschen die Luft rausgelassen. Haben Daniel Jones sehr viel Platz gelassen. 252 Yards, ein Touchdown. Also im Gegensatz zu Haskins funktioniert er auf dem Feld, aber eben nicht zu einem Sieg. Gut, so, Bums aus Ende. Wir haben beide auf die Ravens getippt.
Ja, klare Nummer. Lamar Jackson gut gespielt. Die Ravens kommen echt nochmal in Form und können es in die Playoffs schaffen, nachdem sie mir das Herz gebrochen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie das nächste Woche bestätigen können. Die Giants immer noch in der Chance, in der Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, sind gerade Dritter in der Division mit 15. Das wäre schon eine typische Geschichte für diese Saison, sollten die Giants das noch irgendwie packen. Ich kenne sehr, sehr viele Giants-Fans da draußen, die würden das absolut abfeiern.
Das wäre abstrus. Also ja. Das wäre jetzt für mich, du verlierst deinen Top-Running-Back, von Barkley und alle sagen, ja, die Saison ist also so. Und dann könntest du noch in die Playoffs einziehen. Überleg mal, du kannst in der Top 10 picken, aber du bist in den Playoffs. Was? Verstehe ich nicht.
Das wäre wirklich Wahnsinn. Für mich die Szene des Spiels, das Bryant. Also wird das ein oder andere der ein oder andere Giants-Fan sich vielleicht geärgert haben, der wieder einen Touchdown fängt und dann seinen Ex Jubel zeigt. Also Back-to-Back in Touchdown gefangen, Des Bryant. Schön, dass man diesen Namen wieder in der NFL hat. Also finde ich cool. Man sieht so ein bisschen, es kann auch funktionieren, wenn du eine Zeit lang raus warst. Er muss natürlich jetzt weiterhin Woche für Woche bestätigen, aber an sich freut mich das sehr, dass Des Bryant hier wieder funktioniert.
So. Beide haben auf die Ravens getippt.
Ja.
Heißt, es bleibt, also wir gehen Händchen halten. Das ist ja jetzt 9-9.
Beide ganz gut gerade, ja.
Ja, 9-9, läuft ganz gut. Läuft ganz gut. Jetzt läuft es für dich allerdings nicht gut, denn ich habe einfach mal, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich habe mir überlegt, weißt du was, bei den Texans ist so viel im Argen. Und ich habe mich von unseren Usern bei ja beraten lassen. So. Und da haben wir basisdemokratisch Mehrheitsentscheidungen gefällt. Und ich habe dann nicht gesagt, mal, wenn wir 4, dann 50-50 ist blöd, meine Stimme zählt. So, ich habe auf 2 Stimmen gehört, die mir gesagt haben, ah, Bengals und so, das kann was werden. Und es konnte tatsächlich was werden. Das war ein geiles Footballspiel. Also wenn ihr tatsächlich Zeit habt und diese 10-Minuten-Zusammenfassung beim Game Pass nochmal angucken wollt, dann wisst ihr, warum J.J. Watt gepöbelt hat wie sonst was. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, J.J. Watt hat nach dem Spiel eine wirkliche Hasstirade gegen seine sehr faulen und tackle-müden Kollegen losgelassen. Der hat ganz klipp und klar gesagt, das ist eine Ehre hier, diesen Job zu machen. Wir kriegen sehr viel Geld, wir vertreten eine Stadt. Es gibt Menschen, die sich wahrscheinlich irgendwie das Merch vom Mund absparen und so weiter und so fort. Und ihr bringt die Leistung nicht auf dem Feld. Das ist zum Kotzen. Und da hat er tatsächlich auch recht. Denn selbst wenn dein David Johnson 128 Yards läuft und, ist alles cool, wenn deine Offense funktioniert. Wenn du aber defensivtechnisch es verkackst und zum Beispiel Perrine und Bernard nicht tackelst, also die sind durch Tackles durchgelaufen und haben das Spiel gedreht. Und dann gehen die Bengals ohne Burrow, also ohne ihren etatmäßigen Quarterback, mit 37-31 um Feld, Mike, erklär mir das. Es ist doch ja. Dann einfach ganz deutlich, dass du als Defense verkackt hast.
Ja, also die Texans waren eigentlich immer ganz bekannt dafür, eine gute Defense zu haben. Und dieses Jahr oder dieses Spiel zeigt einfach, das ist nicht mehr so. Also egal ob bei, also die Bengals haben auch, also ich finde es ein Phänomen bei den Quarterbacks. Egal ob Burrow oder Finlay oder jetzt Brandon Allen, die scheinen alle zu funktionieren. Wenn du dann als Running Back noch nicht mal Joe Mixon aufstellen kannst und trotzdem die Texans so platt machst, ist es einfach traurig. Und für mich war das, was J.J. Watt nach dem Spiel gesagt hat, die PK des Jahres, also in der NFL, das Statement des Jahres, komplett emotional, alles rausgelassen. Und ich finde es schön und erfrischend. Es gibt andere Sportarten, zum Beispiel auch gerne den Fußball, wo viele Spieler nach dem Spiel die Phrasen dreschen. Und wir gucken von Spiel zu Spiel und der Ball ist rund. Und
ey, Freunde, also, müsst ihr sein, das Runde muss ins Eckige.
So leer, so hüllenlos, und J.J. Watt ist da jemand, der ist anders, und das hat mich sehr gefreut, dass er da einfach mal ehrlich gesprochen hat und sein Team zwar vom Bus wirft, aber ja keinen persönlich rausnimmt und sagt, der ist scheiße, sondern einfach sagt, also alle in die Pflicht nimmt und sagt, es kann nicht sein, dass wir da so spielen und das hier abrufen, und das hat mich persönlich als Fan komplett abgeholt und zeigt mir nochmal, warum J.J. Watt für mich einer meiner Lieblingsspieler in dieser Liga ist. Fand ich bemerkenswert, und man muss einfach auch sagen, Deshaun Watson, das habe ich ja schon mal angekündigt, ist für mich einer der besten Quarterbacks dieser Liga. Der liefert hier Woche für Woche ab. Klar, hatte auch Szenen-Situationen, wo er Fehler gemacht hat, wo er auch Spiele weggeworfen hat, aber der hat Stats, die sind der absolute Wahnsinn für ein Team, was 4-11 steht und solche Probleme hat. Also wenn Deshaun Watson in einem anderen Team spielen würde, würde es ganz anders aussehen. Deswegen, der tut mir so mit am meisten leid tatsächlich. und sonst die Texans-Fans, ne? Also was da ja. Mr. O'Brien vor der Saison alles fabriziert hat.
Ich meine, dadurch haben wir als Dolphins den vierten Pick. Also momentan. Also wenn die Texans jetzt nochmal verlieren, vielleicht haben wir sogar den dritten. Wer weiß das schon, wer und weiß Playoffs das schon.
Vielleicht.
Also wir sind dann in den Playoffs, aber haben tatsächlich, also abstrus. Also
du hast da echt auf die Bengals getippt?
Ich habe tatsächlich auf die Bengals getippt. Wahnsinn, ich habe tatsächlich erst Texans geschrieben und dann hatten wir unseren Packers-Fan hier aus Hamburg, der gesagt hat, ja, aber unterschätzen wir mal die Bengals nicht. Und das war so eigentlich aus Spaß. Und ich habe dann auf diesen Zettel geguckt und habe gedacht so, er hat eigentlich recht. Also wenn ein Team tatsächlich mehr oder minder um ihre Verträge spielt, um ihre Zukunft spielt, zeigen will. Also es ist ja wie so ein Showcase, weißt du, du leistest was. Und ich fand tatsächlich die Bengals eine Woche vorher gegen Juju Smith-Schuster so extrem motiviert, dass ich gedacht habe, so warte mal, die Defense muss das Spiel gewinnen, weil offensivtechnisch mal gucken. Also sie müssen tatsächlich ganz schnell den Ball zurückholen und den Ball zurückholen, um eben Brandon Allen eine Möglichkeit zu geben. Und Brandon Allen hat das Beste draus gemacht. Also 371 Yards, 29 von 37, das muss man halt nochmal betonen. 29 von 37, das sind Top-Werte für einen Quarterback, den du vorher nicht auf dem Zettel hattest. Das war extrem geil. So, heißt, es steht 9-10. Und wenn wir jetzt über Quarterbacks, die man so nicht auf dem Zettel hatte, kommen wir zu Quarterbacks, die man auf dem Zettel haben muss für die Zukunft. Auf der einen Seite, Olle Drew Lock. Du magst ihn. Also er tanzt, er macht, er tut. Ich mag ihn auch. Ob Elway ihn noch mag, weiß ich nicht. Denn die Broncos stehen 5-10. Ja, viele Verletzungen und. Aber das war jetzt wieder so ein Drew-Lock-Spiel, wo ich sage, puh, Diggi, was machst du denn da? Die Chargers auf der anderen Seite haben sich für Herbert entschieden. Damals, oh, viel zu hoch. Also nee, kann man nicht picken an der Stelle. Doch, kann man. Ist nämlich tatsächlich jetzt Rekordhalter. Hat den Rekord von Baker Mayfield eingestellt. Der Rookie mit den meisten Passing-Touchdowns. Und er hat nicht mal ab Woche 1 angefangen. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, also absolutes Statement in Sachen Rookie of the Year oder Offensive Rookie of the Year, was Justin Herbert da mit diesem Rekord aufgestellt hat. Ich habe es ja in meiner Sprachnachricht in der letzten Folge gesagt, das Spiel, es tut mir sehr leid, aber das war mir so Latte. Also wirklich Broncos gegen Chargers, es ging um nichts mehr. Haben wir so ein bisschen gemerkt bei dem einen oder anderen Spieler, unter anderem Drew Lock, der schlecht gespielt hat. Ich bleib trotzdem dabei, das ist für mich jemand, auf den man in Zukunft setzen sollte. Das ist eigentlich ein guter Quarterback, der vor allem eine Entwicklung zeigt. Also der lernt aus Fehlern. Das heißt, oder ich erwarte, dass er jetzt auch nach diesem Spiel seine Schlüsse zieht und sich aufgrund dieser miesen Leistung dann demnächst verbessern wird. Und Justin Herbert war wieder stark. Also generell, die Chargers stehen 6-9. Gab ja auch viele Spiele wieder bei denen, die sie nicht hätten verlieren müssen. Die werden sich ganz, ganz doll ärgern, wenn sie auch sehen, dass sie locker, glaube ich, die Raiders hätten schlagen können in der Division und jetzt eben mit 6-9 nur dastehen. Also die werden sich auf jeden Fall ärgern. Und ja, ich habe vorher auf die Chargers getippt. Es war ein knappes Spiel, aber es war jetzt der schwächere Spiel am Spieltag, glaube ich.
So, somit steht es fröhlich 10-11. Ja, also die beiden haben noch eine Zukunft, also Drew Lock und Justin Herbert. Beim nächsten Spiel hatte einer auch keine Zukunft, weil er sich schwer verletzt hat. Dann hat Mike sich irgendwann in ihn verliebt. Also hat irgendwann gesagt, das ist mein Mann. Und aus, sagen wir mal so, Skepsis wurde plötzlich pure Emotion. Mike und Teddy B waren ein Dreamteam. Die beiden waren also zusammen, das war wie Salz und Pfeffer. Das war schön. Und Teddy B hat es tatsächlich geschafft, das Washington Football Team zu schlagen. Also Dwayne Haskins zu schlagen, rauszukegeln. Denn die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Sind mit 20 Punkten in die Halbzeit gegangen und ich habe gedacht, holla die Waldfee, was kann denn da noch kommen? Und dann kam in der zweiten Halbzeit ehrlich gesagt gar nichts mehr. Also 2013, das war jetzt kein geiles Footballspiel, muss man ehrlich so sagen.
Nö, also die Defense von Washington hat ihr Nötigstes getan in der zweiten Halbzeit. Es war das Dwayne Haskins Problem. Also ich glaube, wenn Washington hier einen guten Quarterback von Anfang an gehabt hätte, hätten sie das Spiel gewonnen. Ich habe tatsächlich auf die Panthers getippt, weil ich genau damit gerechnet habe, dass Smith nicht rechtzeitig fit wird und dass Haskins es nicht eben schafft, das Ruder rumzureißen. Und da nehme ich jetzt mal Taylor Heinicke raus, der hat für mich jetzt...
Da ist, siehst du, wieder Heineken. hast du jetzt auch ans Bier gedacht?
Für mich nach wie vor, die haben so einen geilen Receiver-Korb da mit Samuel Anderson und Moore. Macht mir sehr viel Spaß in der Kombination mit Teddy B. Ich freue mich, wenn wieder irgendwann Christian McCaffrey da rumläuft. Also ich finde echt, die Panthers können nächstes Jahr auch viel Spaß machen und dann wird die Division, die NFC South, richtig, richtig spannend mit Saints, Bucks, Panthers und Falcons. Das Spiel 2013, War kein geiles. Ich würde das auf die Offense von Washington schieben und über Haskins haben wir schon gesprochen. Ja, freut mich für die Panthers-Community.
Ja, definitiv. Also man erkennt da, dass der Weg, der eingeschlagen wurde, um ein Rebuild zu machen, genau der richtige ist. Andy Dalton, derjenige, was der damals...
Was hast du getippt bei Panthers Washington?
Ich habe auf Washington getippt. Wir stehen 11-11.
Okay.
Beim nächsten Spiel muss man ganz ehrlich sagen, Andy Dalton, der damals noch bei den Cincinnati Bengals die Buffalo Bills in ihre erste nach gefühlt 300 Jahren Playoff-Teilnahme gekegelt hat, der ist jetzt der Quarterback bei den Dallas Cowboys. Und Andy Dalton hat einfach mal losgelegt wie die Feuerwehr. 377 Yards, 3 Touchdowns, dazu Ezekiel Elliott 105 Yards. Alleine nur Receiving, Michael Gallup 121 Yards bei 6 Receptions. Sag mal, was haben die denn da ins Wasser getan?
Ja, ich finde, das Spiel war lange ausgeglichen. Es war ein sehr, sehr geiles Footballspiel. Ich finde, Andy Dalton hat stark gespielt, beweist das, was wir hier Woche für Woche sagen, dass er ein Starting Quarterback ist. Michael Gallup hat unfassbar losgelegt. CeeDee Lamb hatte auch gute Momente, hat auch ein paar schlechte Momente tatsächlich, aber hat auch gezeigt, dass er als Rookie klasse ist. Ich bin Fan von Dalton Schultz, nicht nur, weil er als Tight End auch gerne mal einen Touchdown erzielt, sondern weil er auch ein geiler Blocker ist, also wie der teilweise dann einen Weg freigemacht hat für die anderen. Das hat mir Spaß gemacht bei den Cowboys und es zeigt so ein bisschen, warum viele, unter anderem auch ich, vor der Saison gesagt haben, die Cowboys können eigentlich echt weit gehen. Da haben sie aber am Anfang so eine miserable Defense-Leistung gezeigt, dass da nichts funktioniert hat. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, sie hätten sich das Leben echt viel einfacher machen können und diese Division locker gewinnen können. Jetzt sind sie ein bisschen davon abhängig, was Washington nächste Woche macht. Auf die Eagles bezogen, für mich nicht verwunderlich, dass sie die Playoffs hier final verpassen und gerade auf dem letzten Platz der Division sind. Ich habe das vor der Saison ein bisschen auch kommen sehen. Natürlich kamen die ganzen Verletzungsprobleme dazu. Carson Wentz hat nicht so gespielt, wie man es eigentlich mit ihm gewohnt ist. Jalen Hurts hat dann auf jeden Fall einen neuen Impuls ausgelöst und hat auf jeden Fall direkt funktioniert. Auch wenn er in diesem Spiel, also das war mit Abstand das schwächste Spiel von Jalen Hurts, was er bisher gezeigt hat. Er hat das Spiel in der entscheidenden Phase weggeworfen. Das muss man aber auch einem Rookie verzeihen können. Du kannst nicht erwarten, dass der jedes Spiel so das Potenzial abruft, was er hat. In diesem Spiel am Ende mit den Interceptions, mit dem, ob das jetzt ein Fumble hin oder her, war natürlich bitter, dass es als Fumble gezählt wurde, war für mich keiner. Aber trotzdem hat Hurts da schwach gespielt.
Vor allem
in der zweiten Halbzeit.
Genau, weil in der zweiten Halbzeit war der Wurm drin. Also Fletcher Cox verletzt raus. Und dann hast du nur noch Practice Squad und Rookies
in der Defense. Erstes Viertel war super.
Dann genau. Und dann kannst du auch als junger Quarterback, wenn du dich nicht mehr auf das Element Defense verlassen kannst, dann kommt es halt sportpsychologisch zu einer Drucksituation. Und diese Drucksituation, die kannst du gegebenenfalls nicht handeln.
Aber was ich nicht verstanden habe, Carsten, es gab eine überragende Situation, einen überragenden Pass auf DeSean Jackson.
Ja.
Wir wissen alle, was DeSean Jackson eigentlich ein überragender Receiver hat. Auch ein paar schwächere Spiele gehabt, hat aber auch lange gefehlt. Wieso hat er nur ein Target bekommen? Wieso wurde er nur einmal angeworfen? Das wird ein 81 Yards Touchdown und für den Rest des Spiels ignorierst du den?
Keine Ahnung.
Hä?
Also da musst du halt natürlich auch sagen, ist es ein Rookie, der scannt das Feld nicht so schnell. Keine Ahnung. Also das ist dann auch wieder mit eingespielt.
Du bist ja schon Jackson, machst so einen riesen Play, denkst du, jetzt läuft's, Alter, wirf mir den Ball zu und kriegst keinen weiteren Ball mehr.
Weißt du, wie dieser berühmte Pixar-Film mit dem Hund, der immer aufspringt, gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Ja, es ist schade, damit sind die Eagles raus, ganz offiziell eliminiert aus dem Playoff-Rennen. Das heißt, die Cowboys, das Team, das mal Redskins hieß, dessen Socken ich übrigens anhabe, fällt mir gerade dabei ein. Ich habe tatsächlich noch mit dem alten Logo, also ich habe jetzt keine weinroten Socken mit der Nummer drauf, sondern ich habe noch die alten Socken gerade an. Die sind noch drin und die Cowboys sind noch drin. Und ich habe auf die Eagles getippt, du auf die Cowboys und somit gehst du jetzt 12-11 in fröhlich Führung.
Aber also, wir hatten noch nie nach der Anzahl von Spielen einen 12-11 Zwischenstand. Wir haben ja richtig gut getippt.
Ja, wir haben tatsächlich richtig gut getippt. Auch das nächste Spiel haben wir sehr, sehr gut getippt. Und ich durfte es kommentieren. Und ich bin froh, dass Nostradamus tatsächlich vor der Halbzeit gesagt hat, da werden noch 12 Punkte fallen, denn es fielen tatsächlich mehr als 12 Punkte. Also Hollister hat auf Seiten der Seahawks tatsächlich endlich dann den Touchdown gemacht, denn die Rams haben etwas geschafft, was man ja mit dieser High-Fly-McVay-Offense immer erwartet. Sie haben nicht einen Touchdown gemacht. Sie haben drei Punkte auf die Anzeigentafel gebracht. Drei und drei ergibt 9 und die Seahawks 20. Und so ist das Spiel auch ausgegangen, denn Jared Goff hatte Einen gebrauchten Tag, einen Scheißtag, einen Misttag. Der hat geguckt wie Derek Carr, wenn ich Derek Carr kritisiere. Da war keine Leidenschaft, da war keine Motivation, da war nichts dabei, wo ich sage, Diggi, du bist der Starting Quarterback. Und jetzt springen wir mal wieder auf J.J. Watt zurück. Frei nach J.J. Watt, Diggi, du kriegst Geld dafür. Also jetzt reiß dich mal zusammen.
Die Leute wissen da draußen, ich bin kein großer Jerry Goff-Fan, aber ich schmeiß mich jetzt mal vor ihm und schütze ihn, weil er hat schlecht gespielt. Er hat nicht das ausgestrahlt, was man sich vorstellt. Er hat sich trotzdem verletzt, das weißt du auch, am Daumen.
Ja, oh, also,
du hast es in der Webshow schön erklärt. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie, dass irgendwie jemand draufgesprungen ist oder so. Er hat sich den Daumen gebrochen bei einem Wurf, wo er danach quasi an den Helm war.
Genau, oder? Die Wurfbewegung durchgezogen und an der Wurfhand, nachdem der Ball weg war, landete seine Hand, halt in voller Wurfbewegung, auf dem Helm. So, das ist jetzt aber keine Ausrede, weil das war nicht im ersten, das war nicht im zweiten, also das war schon, da war die Messe eigentlich schon halb gelesen, da war der Drop schon durch, da warst du schon bei Minus 2 an der inneren Feuchtigkeit.
Er war davor auch nicht gut, das stimmt. Nichtsdestotrotz kommt es natürlich dazu, dass du jetzt so eine Verletzung hast, mit der du wahrscheinlich jetzt nächste Woche auch ausfallen wirst. Ich bin aber voll bei dir. Das erste Spiel der Rams ohne Touchdown. Also das sagt alles, wie gut diese Seahawks-Defense in diesem Spiel gespielt hat. Und ich will jetzt nicht den Jamal Adams machen, der gesagt hat, wir sind die beste Defense der Liga. Das ist natürlich Quatsch. Das ist nur so ein typischer Jamal Adams, um alle hochzuhypen. Sind sie nicht.
Meinst du den Jamal Adams, der die Zigarre am falschen Ende anzündet?
ja genau. Die sind statistisch auf dem 23. Platz, was die Defense angeht, aber die Seahawks sind in der Defense auch nicht so schlecht, wie viele Fans das sagen. Also sie sind geht so, ja, haben gute Spiele, haben auch echt schlechte Spiele. In den Playoffs muss halt funktionieren. Da müssen sie in der Defense funktionieren und sie müssen auch einen Russell Wilson haben, der hat jetzt wieder solide gespielt, der aber das zeigt, ich vermisse das so ein bisschen, ich verstehe nicht, wieso Russell Wilson nicht mehr das Feuerwerk abbrennt, was er am Anfang gezeigt hat. Also er war jetzt nicht schlecht, er war gut, aber diese MVP-Wilson, auf dem Weg war er ja, der ist so ein bisschen verloren gegangen. Den brauchen sie jetzt wieder, damit sie nicht nur die Division gewinnen, sondern in den Playoffs weit kommen können. Weil wenn Wilson einen schlechten Tag hat in den Playoffs und die Defense nicht ganz funktioniert, dann sind sie raus.
W-I-C-H, weg. Ja. Also abwarten. Eine Sache ist jetzt völlig klar, also die Seahawks sind durch. So. Defensivtechnisch sind sie über sich hinausgewachsen in den letzten Wochen. Viele haben schon, ja, Ken Norton Jr., Defense-Koordinator, muss weg, 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 WECH. War aber nicht der Fall. Der Einzige, der weg war, war, ach du Schreck, der Quarterback war weg. Also Jared Goff, so, aua, jetzt habe ich so. Hat sich tatsächlich den Daumen selber wieder eingerenkt? Ja, zieh ich so.
Also ich könnte das nicht casten, bin ich ehrlich, da habe ich Angst. Ich bin auch ein Schisser bei sowas, aber.
Aua. Kennst du noch mein Röntgenbild, wo der Finger komplett 90 Grad raus war?
Ja, du machst sowas, aber
ich. So, ging mir genauso. Also du merkst den Schmerz in dem Moment nicht. Ich bin in die Seitenlinie gesagt, guck mal, der sieht schief aus. So, dann haben wir den zusammen, also wurde er zusammengetaped und dadurch rutschte er halt wieder rein, aber trotzdem rutschte er danach wieder raus. Also du musst dann natürlich ins Krankenhaus. Und Christoph, habe ich eine Spritze unter den Fingernagel gekriegt. Alter, das war nicht cool. Ich habe das Bild, glaube ich, noch. Das kann man nachher mal hochladen. Nee. Das war nicht cool, das Bild. Aber mein Röntgenbild, also ich habe es abfotografiert, ich fand's cool. Hör, guck mal, ist mein Finger. Also. Jetzt ist er raus, definitiv, weil du kannst das nächste Spiel nicht machen. Jetzt geht's tatsächlich im nächsten Spiel ja noch um die Playoffs, also die Rams gegen die Cardinals. Das ist das nächste Spiel, was ansteht. Und wir haben beide auf die Seahawks getippt. Das bedeutet, erstmal muss ich hier buchhalterisch tätig werden. Das bedeutet, wir haben ein jetziges 13-12, da wir beide auf die kleinen Seeadler. Flap, flap. So, apropos flap, flap, apropos Flügel. Jetzt kommt, Achtung, haltet euch bitte alle fest, der Neffe von Will Wolford. Will Wolford ist ein Pro Bowl Offensive Tackle, der 13 Jahre in der NFL war. Und jetzt kommt John Wolford. John Wolford ist geboren in Dallas, Texas, hat bei Wake Forest, also bei den Demon Deacons, tatsächlich gut Football gespielt. Das war solide, was er gemacht hat. Der war schon bei den Jets 2018. Dann war er tatsächlich, und jetzt kommt das Durchatmen, das einfach mal Geräusch aller Rams-Fans, der war in der AAF und der war wirklich richtig gut. Der war bei den Arizona Hotshots und das hat tatsächlich gut funktioniert. Also man muss sagen, der kann Spiele lesen. Bestes Beispiel war gegen die Salt Lake Stallions, und jetzt muss ich wirklich mal nachgucken, wie die heißen, Salt Lake Stallions, 18 von 29, 4 Touchdowns und 2 Two-Point-Conversions. Also puh, das war mal aber eine echt gute Leistung. Und der hat tatsächlich mir da in der AAF echt gut gefallen. Also ist jetzt der offizielle nicht mehr Backup, sondern der Quarterback, auf den Coach McVay vertrauen wird. Eine Woche haben die Zeit zu arbeiten. Ich glaube tatsächlich, das kann extrem gut werden, denn der spielt natürlich auch um seine Zukunft. Und wenn der jetzt, und das meine ich ernst, wenn der jetzt die Rams in die Playoffs führt, boah, alter Falter, dann können die weit kommen.
Also ich habe schon Bock auf die Geschichte, weil wenn die Cardinals theoretisch auch in ihrem zweiten Backup-Quarterback spielen müssten, das wäre schon Druck auf beiden Seiten. Dann wird gefragt sein, welche Defense besser funktioniert. Und da sehe ich schon die Rams vorne. Also das wird ein ganz, ganz spannendes Spiel. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
So, also es kann auf jeden Fall offensivtechnisch nur aufwärts gehen. Also vielleicht mal ein Touchdown wäre ganz schön, zumindest für die Rams. So, kommen wir jetzt zum Monday Night Game. Da haben wir gegeneinander getippt. Der kleine Mike hat gesagt, die Titans. Die Titans. Ich vertraue den Titans. Die schaffen es, die Packers zu schlagen.
Ja.
Die Packers haben gesagt, ja, du, also.
Scheiß drauf.
Also, sehr stiff arm. Wir haben Devonta Adams, der kann auch stiff arm. Und, der hat losgelegt wie die Feuerwehr. 142 Yards, 3 Touchdowns. Ja, Equanimous St. Brown müssen wir auch nochmal lobend erwähnen. Auch ein Touchdown, also der ist tatsächlich wieder da. Und das hat natürlich auch lange gedauert mit seiner Verletzung. Aber die Packers schlagen die Titans. Die Titans, die wirklich gut Defense spielen können, die mit Sir Henry unterwegs sind, mit Tannehill unterwegs sind. 40-14.
Ich möchte es nicht komplett drauf schieben, aber ich glaube schon, dass das kalte Wetter Packers-mäßig in die Karten gespielt hat. Also es war ja ein krasser Schneesturm, will ich es nicht nennen, aber hat schon sehr, sehr doll geschneit. Also auch wenn das den einen oder anderen Center vom Spiel nicht davon abhält, barfuß sein Ritual durchzuziehen und übers Feld zu laufen. Aber,
boah, Alter, ich friere mir dafür, der wird mir jetzt schon kalt. Da krieg ich Gänsehaut, nur beim Erzählen.
Harter Typ. Also ich glaube, ich würde das zwar eher machen, als mit dem Daumen selber wieder einrenken, aber trotzdem dafür auf jeden Fall viel, viel Respekt. Die Packers haben die Titans komplett vergenusswurzelt. Also Aaron Rodgers wieder bewiesen, ist in MVP-Form. Also unfassbar, was der da wieder gespielt hat gegen diese Defense der Titans, gegen Mike Vrabel, musst du erstmal machen.
Ja.
AJ Dillon, ein Riesenspiel. Also wenn Aaron Jones, dem mal hier und da ein bisschen mehr geschont, rausgenommen, einfach AJ Dillon den Ball gegeben, der hat absolut abgeliefert im Schnee. Und Devonta Adams bricht auch Rekorde. Also der erste Receiver seit Randy Moss und noch jemanden, der so viele Touchdowns und plus 100 Yards Spiele abgeliefert hat. Also Adams auch komplett on fire. Sam Brown hast du schon gesagt, der dann seinen FIFA-Jubel macht, wie Alan Lazar verraten hat. Also diese Geste, die er gemacht hat, ist ein Jubel aus dem Spiel FIFA. Das zocken die immer zusammen. Also für die Packers hat an diesem Tag alles funktioniert. Die Titans hatten so ein paar Highlight-Momente. Also ich fand den Touchdown-Lauf von Tannehill überragend. Das war ein mega geiles Play, aber insgesamt zu wenig. Was mir besonders gefallen hat, wie Jay Alexander von den Packers größtenteils hier und da auch AJ Brown rausgenommen hat, wenn sie gegeneinander gespielt haben. Also AJ Brown, ein mega guter Receiver, der hat da so hier und da echt seinen Meister gefunden. Achtmal angeworfen worden, nur 4 Catches, AJ Brown. Also das haben die Packers einfach stark gemacht. Also hätte ich so nicht in der Form gesehen. Und wenn es in den Playoffs mal ein Heimspiel geben sollte und schneien sollte, werden sich die Packers-Fans, glaube ich, freuen.
Definitiv. Und ich freue mich auch, denn damit ziehen wir gleich, mein lieber Freund. Mhm. Gar nicht wahr. Entschuldigung. Nein, stopp. Was rede ich denn da?
Ich war doch einen vor.
13-13, stimmt.
Falsch.
Ja,
du hast recht.
Stimmt. Ja, jetzt 13-13. Meine Güte. Ich bin alt, ich kann nicht mehr so gut gucken ohne Brille und die habe ich nicht auf. So.
Ich glaube übrigens steht 11-11 und nicht 13-13, aber das ist auch egal.
Nee, du hattest davor recht und ich hatte Unrecht.
Okay, also habe ich mit Gleichstand.
So, es ist auf jeden Fall gleich. Ich habe das hier schon ordentlich gemacht. Ja, also, du hast auf die, pass auf, damit das alles seine Richtigkeit hat. Du hast auf die Cowboys getippt, ich auf die Eagles. Dann haben wir beide auf die Seahawks getippt. Ja. Jetzt habe ich auf die Packers getippt, du auf die Titans. Und somit ist jetzt Gleichstand. Ist ja logisch, ne? Und,
Können wir das letzte Spiel weglassen einfach?
Nee.
Podcast vorbei. Leute, danke fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Guten Rutsch.
Hier ist die Messe noch lange nicht Schluss.
Wieso? So. Was müssen wir noch besprechen?
Denn wir haben noch eine Frage, die haben wir unterschlagen. Und die würde ich ganz gerne noch auflösen, denn ich durfte ja das Spiel tatsächlich in voller epischer Länge kommentieren. Wir haben noch eine Frage im Nachgang zu den Rams.
Moin Carsten, moin Mike. Hier ist wieder der Max aus der wunderschönen Hansestadt Rostock. Ich wollte euch eine Frage stellen zum Spiel Seahawks-Rams. Und zwar, Rams stehen an der 1-Yard-Linie von den Seahawks im dritten Viertel. Und die Rams laufen halt 4-mal. Gibst du damit Goff gefühlt komplett auf, weil du ihm nicht zutraust, den Ball 1 Yard zu werfen? Und daraus resultieren ja, die Seahawks stoppen das Spiel, kann man sogar sagen, dass sie dadurch das Spiel sogar fast schon verloren haben. Ich will jetzt weiter mit Traumhoxig spazieren gehen, euch noch einen schönen Abend und macht das Beste draus.
Machen wir immer. Das ist nämlich der Nachgang, den wir vergessen haben. Ja, tatsächlich, daran hast du halt erkannt, dass McVay irgendwie tatsächlich an dem Tag auch an Goff nicht geglaubt hat. Du hättest ein Play-Action, du hättest einen kurzen Pass, du hättest den Tight End rausrollen lassen. Hast du völlig recht. Also Grüße nach Rostock. Mir hat's gefallen. Also ich bin jetzt nicht, weil ich unbedingt wollte, dass die Seahawks gewinnen, aber ich habe dadurch 5 Euro gewonnen, weil Roman der festen Überzeugung war, jetzt kommt ein Play-Action. Ich habe gesagt, nein, es wird ganz schnöde versucht, immer wieder durch die Mitte und es wird nicht funktionieren. Waren 5 Euro. Diese 5 Euro habe ich schon, also sowas von investiert in Schweinsbratenbrötchen auf dem Rückweg. Es war sehr lecker.
Boah, geil, Schweinsbratenbrötchen finde ich
aber geil. Ja, ich war ja sonst immer so auf Leberkäsebrötchen unterwegs. Auch. Und dann sah der Leberkäse aber aus wie überfahren und schon irgendwie 3 Wochen lag der da. Und dann, wir sind immer bei Edeka am Flughafen und holen uns unsere Brötchen. Und dann habe ich Roman angehört und gesagt, komm, wir probieren mal Schweinsbratenbrötchen. Ja, Schweinsbraten ist frisch, den hol ich von hinten. Dann kam der mit einem Schweinsbraten, wo ich gedacht habe, so alter Falter. Dann hat der gefühlt 3 Finger dick so eine Scheibe abgeschnitten. Und sagt zu uns, ja, sie sind ja ein bisschen größer, gell? Und dann macht er da noch Senf drauf. Und ich habe gedacht, naja, mal gucken, ob das schmeckt. Also nee, das ist bestimmt trocken. Boah, war das lecker. So, also diese 5 Euro konnte ich großartig investieren. Und investieren sollte man auch aus Sicht der Patriots. Denn wir kommen jetzt, und somit bleibt es bei einem fröhlichen 14-14. Denn wir haben beide, und das ist eine völlige Überraschung, Mike hat nicht auf die Patriots getippt. Hat er nicht. Er hat gesagt Bills. Und da war er auch ganz schlau. Denn die Patriots... läuft bei denen. Also egal, wer der Quarterback spielt, es läuft nicht. Und wenn sogar ein Bill Belichick plötzlich schon, ich sag mal so, Telefone gegen den Lockerroom wirft, dann wird's hässlich. Dann wird's hässlich. Und wir haben dazu auch eine Sprachnachricht.
So, mal wieder liebe Grüße aus Limburg. Ich habe mir gerade das Real Life von Patriots gegen Bills angeschaut. Muss einfach wieder mit Erschrecken feststellen, Cam Newton ist fertig. Stidham ist auch keine Offenbarung. Der Arm von Cam Newton gehört nicht mehr in die NFL. Macht ja bald die EFL irgendwann mal auf. Vielleicht hat er da eine Chance. Nein, Spaß beiseite. Der Typ ist fertig. Oder seht ihr das großartig anders? Oh, das war meine Tochter. Entschuldigung. Ich hatte vor einer Woche, glaube ich, oder vor 2 Wochen schon mal Minshew ins Gespräch gebracht. Jetzt haue ich noch mal Dak Prescott raus, die alte Gummihüfte. Der ist, glaube ich, nach dem Jahr auch vertragslos, wenn ich mich da nicht irre. Und da rumort's ja auch ein bisschen bei den Cowboys. Und dem nochmal so einen Vertrag geben wie Cam Newton, könnte ich mir schon vorstellen. Der beste Spieler bei den Patriots in diesem Spiel, glaube ich, der Panther. Der ist, den kannst du behalten. Den Rest schwierig.
Warte, kommt noch einer hinterher?
Und ach ja, macht weiter so, guter Podcast. Kommt gesund ins neue Jahr und auf weitere viele, viele Folgen. Die Pille für den Mann.
So. Und weil ich dich lieb habe, Mike, haue ich jetzt nicht drauf. Ich frage dich jetzt einfach, wie geht es dir?
Gut.
Okay. Das erste Mal, seitdem du, glaube ich, Football-Fan bist, dass also ein negativer Rekord da steht.
Nicht nur das, das erste Mal, seitdem ich das verfolge, dass die Patriots so gesweept werden. Also, das war nichts. Ich sehe es so ein bisschen wie die Tochter von dem Kollegen von der Sprachnachricht. Genauso ging es mir auch während des Spiels. Ich finde die Helme auch vollkommen okay. Also muss man jetzt als Fan noch abkönnen.
Ich verteile hier keine Helme, das merkst du. Ne? Ich bin gefühlvoll
mit Sprachnachricht. Dir. Ich weiß nicht, ob Dak Prescott so einen Vertrag wie der von Newton nehmen möchte. Der möchte mehr Geld. Deswegen ist es immer so eine Frage von Partei A und Partei B. Ich glaube, die Patriots, um das mal ganz kurz zu machen, werden das ganz nüchtern tun, so wie Bill Belichick eben ist. Der wird sich nach dem Jahr gucken, was sind meine Optionen, was sind mögliche Spieler, die diese Position bestücken können. Ich habe einen Jarrett Stidham, hat der mich überzeugt? Ich habe einen Brian Hoyer, ich habe einen Cam Newton, hat der mich überzeugt? Wen könnte ich draften? Wen könnte ich auch vom Free-Agency-Markt holen? Wen könnte ich ja traden? Also das wird so funktionieren und Cam Newton hat am Anfang der Saison, finde ich, überzeugt. Also hat sofort gut gespielt, dann kam die Corona-Erkrankung, dann war er komplett raus und hat in den letzten Spielen einfach nur beschissen gespielt und da wird sich Belichick jetzt überlegen, ist das jemand, auf den ich weiterbauen möchte oder nicht. Finanziell war Newton oder ist Newton kein Risiko gewesen, deswegen vollkommen in Ordnung. Ich glaube auch, dass kein anderer Quarterback, den man hätte holen können, die Patriots zu größer umgeführt hätte. Also selbst wenn sie jetzt irgendwie 8-8 stehen würden oder so, wären die Playoffs ja weg. Also ich glaube, das war von Anfang an, das Jahr der Patriots war einfach zu schwierig mit den ganzen Opt-outs, Verletzungen. Ich glaube auch, also ganz steile These, mit Tom Brady hätten sie die Playoffs auch verpasst. Bin ich felsenfest von überzeugt. Ich glaube einfach, dass es zu schwierig war im gesamten Roster. Wenn du gegen die Bills nur 9 Pässe an Mann bringst, ist es halt einfach zu wenig. Und wenn du statt 9, 13 an Mann gebracht hättest auch, also ja, Newton war schlecht, ja, Stidham hat es auch nicht gebracht, aber da haben auch ein paar Spieler, wenn du plötzlich Receiver hast, wie Myers, Bird statt Edelman und Gronk, dann kannst du auch nicht so viel erwarten. Nichts gegen Damien Bird, der hat auch ein paar gute Spiele gehabt, aber der hat in dem Spiel auch ein paar Drops gehabt, wo du als Newton die auch im Kopf fassen musst. Also da hat es an vielen Positionen einfach dran gelegen, dass die Patriots dieses Jahr so schwach waren. Es war, glaube ich, auch defensemäßig das schwächste Spiel in diesem Jahr, ja, der Patriots. Es hat auch Slater nach dem Spiel gesagt, dass er einfach brutal enttäuscht war. Scheißegal, was mit der Offense ist, wie die Defense gespielt hat. Also klar, Bills überragend gemacht, die haben eine brutale Offense, aber man muss sie auch selbst kritisieren. Und deswegen, das Spiel war einfach grottenschlecht. Und sie können froh sein, dass die Bills nicht noch höher gewonnen haben. Muss man wegstecken. Und ich kann Belichick verstehen, der das Telefon da so wegwirft. Lass uns die Saison abschließen. Lass uns danach alles bewerten, analysieren. Ich bin mir sicher, die Patriots werden in den nächsten ein, zwei Jahren wieder stärker werden. Für mich war es von vornherein klar, dass sie dieses Jahr die Playoffs verpassen oder zumindest schlecht spielen. Und von daher finde ich es okay. Also es ist, du kannst nicht jedes Jahr einen Super Bowl gewinnen oder in die Playoffs kommen. Du musst auch als Fan abkönnen, so eine Season hinzulegen. Und jetzt kristallisiert sich halt raus, wer war der Bandwagon-Fan, der nur mit Brady und Gronk gefeiert hat, und wer bleibt den Patriots treu? Ich bleib treu. Außer Adam Gase kommt.
Puh, dieser Nachsatz. Ich wollte dich nicht vom Bus werfen. Ich wollte gerade nur sagen...
Ey, will ich nicht haben, Carsten. Dann können wir lieber wir beide coachen als der. Also ohne Spaß.
Ja, das wäre super. Das wäre super. Den machen wir.
Aber lass uns hier die Bills nicht vergessen.
Das wollte ich gerade sagen. Also die Bills. Tatsächlich das erste Mal seit gefühlten 300 Jahren zweimal in der Saison die Patriots geschlagen. Zweimal. Beide Male. Beide Spiele geschlagen. Die gefallen mir richtig gut. Also auch unter den Wetterbedingungen so loszulegen. Puh. Also es macht Spaß. Es macht echt Spaß und ich bin begeistert von dem, was die auf die Beine gestellt haben. Die haben für mich tatsächlich reell ganz große Chancen, ganz weit zu kommen. Und das meine ich ernst. Das ist jetzt nicht so ein Team, wo ich sage, erste Runde Playoff Schluss, sondern wenn die ins Laufen kommen, dann möchte ich nicht gegen die in den Playoffs spielen. Möchte ich nicht.
Ja, bin ich voll bei dir. Also sie hatten auch Spiele dieses Jahr, wo sie echt enttäuscht haben, aber das war jetzt nicht die Norm. Wenn sie das abrufen, was sie oft gezeigt haben, dann sind sie brutal gut. Josh Allen macht Spaß. Stephon Diggs hat erstmal einen Rekord gebrochen dieses Jahr in der ersten Saison, wo er da ist. Also da werden auch ein paar Vikings-Fans sagen, also es war jetzt nicht Andrew Hopkins-mäßig scheiße, aber
war schon scheiße.
Ja, also Diggs und Jefferson hätte schon geschmeckt. Auf jeden Fall war das nicht das Cleverste. Ich finde das Laufspiel bei den Bills ist so ein kleiner X-Faktor jedes Mal. Die Frage, wie gut Singletary und Moss funktionieren neben Allen. Wenn das ins Rollen kommt, sind sie brutal stark. Wenn das stockt, ist für mich die größte Schwachstelle tatsächlich bei den Bills. Aber in der AFC sind sie für mich das Team, was am gefährlichsten ist für die Chiefs. Also ich glaube, wenn die Chiefs gegen die Bills spielen, könnte das echt Probleme geben mit der Defense. Sehe ich sogar noch stärker als die Steelers. Also die Bills tatsächlich, wenn da alles funktioniert, kann es ganz, ganz weit gehen.
Definitiv. Und ich glaube wirklich, wir haben, wir sehen gerade eine Wachablösung. Wir sehen tatsächlich, dass das Konzept der jungen Quarterbacks, egal ob jetzt bei den Chiefs oder jetzt tatsächlich bei den Bills, dass es funktioniert. Dass du einfach siehst, dieses junge Kreative, wir kriegen das hin. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Also ich bin fest davon überzeugt, das wird eine ziemlich geile Veranstaltung in den Playoffs, zumindest wenn du Bills-Fan bist. Weil das wird geil, was die zu leisten imstande sind. Das ist echt, das macht mir Spaß.
Ja, bin ich voll bei dir. Und wir haben kein Spiel zu tippen am Freitag, sondern alle am Sonntag am 3.1. wieder. Also wir können uns voll auf College-Football
konzentrieren. Wir können so durchdrehen. Wir können so voll eskalieren beim College. Wir können Konfetti werfen und sagen, Stimmung.
Ich nehme an, du hast auch auf die Bills getippt. Das heißt, ja. Wir haben einen herausragenden Gleichstand.
Also ja.
So gut waren wir beide noch nie im Tippspiel.
Nein.
Also auch mit Hilfe der Community.
Ja, unentschieden. Ohne die hätte ich es nicht hingekriegt.
Unentschieden bedeutet also insgesamt führe ich noch 13-9. Klingt eindeutig, aber in den Playoffs kann man noch viel hergeben.
Ja,
also du kannst das Tippspiel noch gewinnen.
Ich komme hinten raus.
Jetzt schlägt er mich mit meinen eigenen Waffen.
So, damit sind wir durch. Damit sind wir fertig. Damit ist diese Folge in trockenen Tüchern.
Ja.
Stimmung.
Wir müssen noch guten Rutsch wünschen, oder?
Was?
Ja, nächste Folge ist am Freitag, also am 1.1. Wir müssen unserer Community einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr wünschen.
Auf jeden Fall. Deswegen, kommt gut rein, genießt die Zeit. Genießt die Zeit zu zweit, zu dritt, was regulariantechnisch in eurem Bundesland erlaubt ist. Macht keinen Quatsch und nehmt das mit dem Rutsch nicht so wörtlich. Also kommt vor allem gesund ins neue Jahr. Bitte.
Ja, und dass 2021 auf jeden Fall besser wird als 2020 in vielen Belangen. Ich wünsche euch auch alles Gute und vor allem, der Podcast ist schon so lange am Start. Wir wachsen immer weiter als Community. Wir sind auch zu neuen Leuten, die hier reinkommen, immer sehr, sehr freundlich. Das gefällt mir sehr, dass alteingesessene Pillenhörer der ersten Stunde nicht sagen, ich war schon von Anfang an dabei und du bist blöd. Nein, die nehmen jeden sehr, sehr freundlich auf, was mir gefällt. Wir haben den einen Kollegen auf Twitter, der jetzt noch die ganzen alten Folgen nachhört. Das machen übrigens sehr, sehr viele, die alten Folgen nachhören, wo ich mir denke, ich will gar nicht wissen, was für ein Stuss ich von mir erzählt habe und es mir jetzt nochmal anhören. Aber großer Respekt, dass ihr das tut. Und vielen lieben Dank für diesen herausragenden Support Woche für Woche.
So, und damit sind wir jetzt raus. Also, wir sehen uns alle am Freitag und wir hören uns vor allem am Freitag. Bis denn. Tschüss.
Ist in der Haut. In der Haut. In der Haut.